Also, die Moral ist das gute Gewissen der Klassengesellschaft. Darüber soll es jetzt gehen. Zur Einleitung. Es gibt Gegenstände, die zur bürgerlichen Welt dazugehören, von denen haben die Menschen, die hier leben und ihr Leben unter den Bedingungen abwickeln, keine Ahnung. Sagen wir mal das Wertgesetz oder den Fall der Profitrate oder was ein abstrakt freier Wille ist und so weiter. Da gibt es eine Menge. Moral gehört definitiv nicht dazu. Das moralische Denken, da braucht man keinen Menschen drüber zu unterrichten, das kann jeder. Es treibt auch jeder dauernd. Moralisch nachzudenken über die Welt ist das tägliche, geistig gesehen, das tägliche Brot des Volkes. Also Berichte braucht es da keine. Was nicht dasselbe ist, wie erklären, was man da vor sich hat. In der Hinsicht schaut es wieder nicht mehr so gut aus. Da hat die bürgerliche Gesellschaft, wie für alle anderen Sektoren, hat die bürgerliche Gesellschaft auch für die Moral ihre Experten. Die Soziologen, die Philosophen, die Pfarrer. Und auch die wissen, kennen Moral, praktizieren sie. Aber wenn man auf ihre Auskünfte hört, dann muss man sagen, das sind die Experten nicht so viel anders als der gemeine Mann. Die unterscheiden sich da gar nicht wirklich, ihre Auskünfte gehen über das allgemeine Wissen zur Moral gar nicht hinaus. Soziologen loben die Moral wegen ihrer Funktion. Die sagen, das ist gut für die Gesellschaft, das stabilisiert sie, wenn die Menschen Normen und Werte haben. Philosophen machen sich die an und für sich überflüssige Mühe, den Versuch zu unternehmen, rational zu begründen, was sowieso jeder für gut und richtig hält. Also die fragen sich, kann man die Werte begründen, die wir sowieso haben? Ja, und dann geben sie sich Mühe und scheitern dabei. Das macht aber nichts, weil davon hängt die Geltung der Werte offensichtlich ja sowieso nicht ab. Die Pfarrer predigen sie. Und wenn man überhaupt sagt, wo gibt es denn gute Auskünfte über das moralische Denken und auch seine Abgründe, muss man sagen, am ehesten noch die große Literatur. Am ehesten haben die noch ein Bewusstsein davon, was für eine eigentümliche Sache wir da vor uns haben. Jedenfalls das Besondere und Bemerkenswerte an dem Thema Moral ist, dass alle Leute sie kennen und schätzen und man das niemandem beibringen muss. Erst. Also keinem Erwachsenen jedenfalls. Aber das, was die Leute kennen und schätzen, einen guten Willen, Gemeinsinn, Verantwortungsbewusstsein, Rücksicht auf andere, dieses Gute, das ihnen im Kopf, von dem sie eine Vorstellung im Kopf haben, dieses Gute glänzt in der Wirklichkeit in der Regel durch Abwesenheit. Zum moralischen Bewusstsein gehört dazu der Gedanke, wo man hinschaut, fehlt sie. Und das eigentümliche andere ist, dass allerdings, dass mehr oder weniger die ganze bürgerliche Gesellschaft, all ihre Mitglieder immer zu Moral vermissen, das hält niemand für die Wirklichkeit der Moral, sondern eben für ihre Abwesenheit. Dabei könnte einem schon auffallen, so abwesend ist eine Sache auch nicht, wenn alle Leute sie vermissen. Ja, der Maßstab, was richtig wäre, die Vorstellung, es bräuchte eine eben verantwortungsbewusste, rücksichtsvolle, altruistische Haltung. Dieses Bewusstsein ist weit, weit, weit verbreitet. Und dass jeder den anderen und manchmal sogar sich selber daran misst, ob er diesen Maßstäben eigentlich genügt, Das ist die Wirklichkeit des Moralisierens. Insofern fehlt sie überhaupt nicht. Die ist sehr wohl vorhanden, die Moral. Also das ist dieses Eigentümliche. Die Welt ist voller Moral und die moralischen Menschen sind alle der Meinung, die wären nicht da. In der Form, dass jeder ihre Abwesenheit beklagt, ist sie schwer da. Jetzt will ich noch eins vorausschicken, ehe ich in die mehr systematischen Überlegungen einsteige. Wenn ich jetzt Moral kritisiere, dann weiß ich schon, dass ich bei manch einem in eine Verurteilung reinlaufe. Denn Moral ist die Vorstellung, die in dieser Gesellschaft übliche Vorstellung vom Guten, vom Richtigen, dann näher vom richtigen Zusammenleben vielleicht. Wer die kritisiert, gilt natürlich bei Leuten, die der Sache anhängen, als Unmensch. Als einer, der wäre quasi fürs Gegenteil dessen, was sie für gut halten. Aber man muss aufpassen. Wer die Vorstellung des Guten, die zur bürgerlichen Gesellschaft gehört, wer die Vorstellung des Guten kritisiert, ist nicht gleich für das zu dieser Gesellschaft gehörige Böse. Der ist nicht einfach die Umkehrung von dem, sondern es ist die Kritik einer ganzen Sphäre verkehrten Nachdenkens über die Welt. Das soll jetzt ein bisschen gezeigt werden. Also fangen wir vorne an. Die erste Überschrift heißt, Moral ist die Versubjektivierung des Rechts. Jetzt machen wir noch an Römisch 1 dahinter. Versubjektivierung des Rechts 1. Es gibt dann später nämlich ein 2 noch. Woher die Moral kommt, ist an und für sich gar nicht so ein Rätsel, wenn man sich anschaut, wie das moralische Argumentieren geht. Jeder, der die Moralität einer eigenen oder fremden Handlung prüft, stellt die Frage, darf der das? Oder auch darf ich das? Man fragt, und das ist das Verräterische, eigentlich wie die Juristen fragen, wie die Richter. Darf der das? Ist das erlaubt, was der tut? Bewegt er sich mit dem, was er tut, im Rahmen des anständigen, erlaubten, richtigen? Es ist eine eigentümliche Geisteshaltung, zu fragen, darf der das? Darf die das? Darf ich das? Alles wurscht. Es ist nämlich eine Frage, die ist ignorant gegen den Zweck der Handlung. Man fragt nicht, warum macht dieser oder jener das oder jenes? Man fragt nicht nach dem Zweck, da würde man ja rauskriegen, warum der das macht. Sondern man fragt, ob die Handlung in Übereinstimmung mit einem höheren Prinzip ist. Mit einer Erlaubnis, mit einer Genehmigung, eben mit einem Recht. Am wirklichen oder am eingebildeten Recht ist jetzt an dieser Stelle noch gleichgültig. Jedenfalls, es ist die Frage der Übereinstimmung von Tat und Genehmigung. Nach der Seite, wie juristisches Denken. In der Haltung, ich frage nach der Genehmigung. Ich habe es gerade schon gesagt, eine Frage nach dem Zweck, nach dem Grund, warum einer was macht, ist es nicht. Steckt zugleich die Anerkennung des anderen Interesses, dessen Betätigung ich gerade beurteile, wie darin auch die Nichtanerkennung steckt. Beides zugleich. Wer nämlich fragt, ist es im Rahmen des, betätigt er sein Interesse im Rahmen des Genehmigten, im Rahmen des Anständigen, dessen, was ich gehört? Wenn ich so frage, dann, wie ich ja schon sagte, ignorant gegen die Art des Interesses, aber darin steckt auch die Seite, es ist mir auch gleichgültig, warum er sein Interesse hat und auch gleichgültig, welches Interesse er hat. Wenn es nur im Rahmen des Erlaubten betätigt wird. Nach der Seite hin Anerkennung des Interesses. Nach der Seite dessen, dass überhaupt ein Bedürfnis nach Prüfung einreißt. nach der Seite dessen, dass ich überhaupt das Bedürfnis kriege zu fragen, darf der das? Da nach der Seite steckt natürlich drin, mir stinkt es, was der andere macht. Ja, was ich gern sehe, dass ein anderer macht, ein anderer bläst die Trompete gut, ja, da frage ich doch nicht, ob der das darf. Das ist mir doch gerade recht, dass er es tut. Naja, dann ist es mir eben auch gerade nicht recht, wenn er es nachts macht und mich stört. Wenn was passiert, was ich gern sehe, frage ich nicht nach der Genehmigung, dann sehe ich es ja gern. Nach der Genehmigung frage ich ja nur, wenn etwas passiert, was ich nicht gern sehe. Dazu verhalte ich mich aber eigen, wenn ich dann sage, naja, wenn eine Genehmigung vorliegt, geht es in Ordnung. Also die Frage nach der Erlaubnis, die Frage nach der Übereinstimmung von Tat und Genehmigung, die Frage zeugt davon, dass da Leute Interessen gar nicht sich erklären und dann eine Stellung zu ihnen einnehmen wollen, sondern dass sie Interessen an einem höheren Maßstab des Erlaubten messen und bewerten. Dass sie also die Frage, beugt sich der andere einer gedachten Ordnung stellen. Es ist die Frage nach der Unterordnung unter Prinzipien dessen, was ich gehört, Vorschriften, Genehmigungen, Erlaubnissen, wie immer man es nennen mag. Das war jetzt das Erste, was festzuhalten ist. Das moralisch argumentieren ist die Überprüfung einer Handlung auf eine Genehmigung hin. Darin eben, wie gesagt, Anerkennung und Nichtanerkennung des anderen Interesses zugleich. Zweitens, woher die Moral kommt, ich habe erst gesagt, Analogie zum juristischen Argumentieren, woher die Moral kommt, merkt man zweitens an ihrem Inhalt. Primitiv gesprochen, verschiedene Gesellschaften haben verschiedene Moralen. Das erlebt man jetzt gerade wieder mit unseren zugewanderten Moslems hier. Im Lichte der muslimischen Moral ist das, was unsere Leute hier machen, Unmoral, und im Lichte unserer Moral ist, was die Moslems machen, Unmoral. Ja, so ist es. Merkt man, so absolut ist das alles gar nicht. Die Moral ist halt die Moral der Gesellschaft, zu der sie gehört. Also die Moslems dürfen ihre Töchter an befreundete Familien verheiraten und es stiftet gute Beziehungen zwischen den Familien und es bringt die Töchter unter. Und das genau ist im Lichte unserer Moral die Vergewaltigung des Individuums. Bei uns herrscht eine andere Moral, da darf kein Mensch sowas gezwungen werden, außer er willigt ein. Wenn er einwilligt, darf er allerdings zu allem gezwungen werden. Also bei uns darf keiner, im Mittelalter durfte der Bauer zur Arbeit auf dem Feld des Feudalherrn verpflichtet werden. Du musst 3 Tage, 2 Tage, 1 Tag in der Woche auf dem Acker des Herrn arbeiten. Da kommt das Wort Fronarbeit her. Fron heißt Herr. Kommt auch Fronleichnam her. Heute darf man das nicht. Heute darf niemand zu einer Arbeit verpflichtet werden, wenn er nicht einstimmt. Wenn er aber einstimmt, darf er zu jeder Drecksarbeit verpflichtet werden. Die Gründe, warum er einstimmt, gehen der Frage seiner freiheitlichen Zustimmung nichts an. Dass er aus Not zustimmt, dass er braucht Geld zustimmt, dass er sich dadurch zu allen möglichen erpressen lässt, das alles nimmt nichts an der Freiheit zurück, auf die hat er einen Anspruch. Also so ist es mit der Moral, verschiedene Gesellschaften haben verschiedene Moralen und wenn wir fragen, was ist denn der wesentliche Gehalt der Moral hier bei uns? Hat sie ganz schnell erkennbar den Gehalt, man soll Person und Eigentum seines Nächsten respektieren. Person und Eigentum, das mit dem Eigentum, das lernt jedes Kind irgendwann, dass man mein und dein nicht verwechseln darf. Was dem anderen gehört, erlangst du nicht hin. So, das ist ein wichtiges Prinzip der Moral. Und das andere Prinzip der Moral ist die Person. Man darf sie nicht körperlich verletzen. Man darf ihre Freiheit nicht nehmen, eben, wo immer man zu sie verpflichtet, nur mit der Zustimmung der anderen Person. Man darf ihre Ehre nicht abschneiden. Da haben wir eigentlich schon die großen Grundsätze der Moral beieinander. Später kommt dann noch der wichtige, methodische Grundsatz der Moral. Man soll über das Interesse des anderen nicht einfach hinweggehen. Ja, bei Immanuel Kant heißt es, der andere ist immer auch ein Zweck und nicht nur Mittel. Da merkt man schon, das ist auch eine Moral, die zur bürgerlichen Gesellschaft gehört. Mittel ist er schon, aber nicht nur. Irgendein Rest von Ich, von Selbstzweck, von Selbstverwirklichung, irgendein Rest muss bleiben. Also, sagen wir, Moral ist die Versubjektivierung des Rechts. Soll heißen, die Untertanen, die Leute, die dem Recht unterworfen sind, die dem Recht gehorchen müssen, weil das Recht durch Staatsgewalt gilt, nicht durch ihr moralisches Dafürhalten. Wichtig. Die Moral ist nicht der Grund des Rechts, sondern umgekehrt. Das Recht, wie es ist, ist die Messlatte und moralische Menschen sind die, die sich dieses äußere Zwangsverhältnis zu eigen machen, Versubjektivierung des Rechts. Sie machen die Vorschriften, denen sie unterliegen, zu ihrer Sache. Das ist wichtig an der Stelle, das ist nämlich überhaupt das Moment der Freiheit bei der Moral. Dass man sie zu seiner Sache macht, dass man dann auch sagt, ich gehorche, eben wie Immanuel Kant sagt, nur Maßstäben, die ich selber billige. In der bürgerlichen Gesellschaft unterstehen die Menschen Gesetzen, wie in früheren Gesellschaften auch, haben Pflichten, Schranken, aber es wird darauf geachtet, und sie bieten es auch von sich aus, dass sie diese äußeren Schranken sich zu eigen machen. Also beim Unterordnen unter die Regeln ihre Freiheit wahren. Weil sie, indem sie das, was sie müssen, übernehmen in ihr moralisches Urteil, indem sie das tun, sind sie frei, wenn sie sich an das halten, was sie müssen. Das ist nicht nur ein Spielwerk, so nach dem Muster, frei ist, wer nicht an der Kette zerrt. Sondern das ist ein ernstzunehmendes Verhältnis. Diese Gesellschaft hat freie Bürger. Die Menschen gehorchen den Regeln, den Prinzipien, denen sie unterworfen sind, wirklich nicht einfach, weil hinter jeder Ecke ein Polizist steht und ihnen auf die Finger klopft, wenn sie es nicht tun. Übrigens, der steht sowieso auch dann noch dort, wenn sie es nicht tun. Also, die Geltung des Rechts macht sich andererseits auch nicht abhängig davon, dass die Leute moralisch sind. So weit geht es nicht. Aber umgekehrt, die universelle Präsenz der Rechtsordnung in jedem zwischenmenschlichen Verkehr, die kommt davon, dass die Leute die Maßstäbe übernehmen, sich zu eigen machen und dann selber das eigene und das fremde Verhalten an dem Maßstab des Rechts, so wie Sie sich's vorstellen, an dem Maßstab des Rechts messen. Und dadurch ist auch dann, wenn kein Polizist in der Gegend ist, wenn weit und breit die Staatsgewalt nicht präsent ist mit irgendwelchen Gewaltmitteln, ist auch dann die Staatsgewalt im Handeln der Menschen total präsent, dadurch, dass jeder zum bewussten Vertreter des Rechts gegen den anderen wird und jeder zum Aufpasser drauf, dass auch der andere sich an die Regeln hält, die er selber billigt. Das ist übrigens wichtig, das macht auch viel von der Stabilität dieser Gesellschaft aus. Dass man tausendmal sagen kann, wie dumm sie konstruiert ist und wie schädlich sie für die Menschen ist und immer noch hält sie, weil die Leute nicht bloß gezwungenermaßen gehorchen, sondern das, wozu sie gezwungen werden, übernehmen und sich zum Prinzip machen. Kleiner Seitenschlenker an der Stelle, das ist übrigens auch der, weil jeder, der jeder Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft diese Prinzipien sich zu eigen macht, übernimmt und sich selber zum Wächter drüber macht. Deswegen, nur deswegen gibt es auch das Naserümpfen gegenüber Moralisten. Das Naserümpfen gegenüber Moralwachteln. Gegenüber Gutmenschen. Es hat hauptsächlich den Gehalt, dass der bürgerliche Mensch sagt, was gut ist, weiß ich selber. Das braucht man nicht andauernd wer sagen. Sodass, wenn einer immer über die anderen wacht und so auffällig immer das so ein einseitiges Verhältnis wird, die anderen sind die Bewachten, der eine ist, will der Wächter sein, dann fallen sie sich wechselseitig mit ihrem Aufpassen und mit ihrem Moralisieren auf den Wecker. Und das ist das Moment, warum Moral auch mal einen schlechten Ruf kriegt. Eben die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die hat es öfter mal gegen Gutmenschen, hat sie immer was auf der Platte, wenn es drauf ankommt. Jetzt ist es vielleicht nicht unwichtig, sich noch einmal was klarzumachen in dem Zusammenhang, nämlich wie gegen dieses Übernehmen der Prinzipien und Regeln, wie gegen das Versubjektivieren der Rechtsordnung. Pädagogen meinen dadurch, dass man es den Kindern einbläut. Ja, dann meinen sie natürlich bloß keine Gewalt. Dass man es durch ein gutes Vorbild vorlebt. Dass man ihnen gute Beispiele erzählt oder aus der Geschichte gute Beispiele bietet. Alles das ist letzten Endes Quatsch. Der Mensch hält sich bloß an Zeug, was er für nötig und für zweckmäßig hält. Dass einem irgendwann irgendwas eingetrichtert worden ist, durch häufige Wiederholung oder durch schöne Vorbilder, das ist verdammt unwirksam, wenn der Mensch in seinem praktischen Alltag meint, ach Gott, darauf kommt es gar nicht so euch an. In meiner Generation sind die meisten noch ziemlich religiös erzogen, wie sie zwischen dort, naja, sagen wir mal 10 und 17 waren, oder 10 und 15 bis zur Konfirmation wenigstens. Ja, und was hat's gewirkt? Herzlich wenig. Na, irgendwann sagt man dann doch, diesen Gott gibt's ihn eigentlich und dann vergisst man die Sache. Die wirkliche Erziehung zur Moral, das Übernehmen, das Versubjektivieren der Maßstäbe läuft nicht darüber, dass man es vorgekaut kriegt, sondern es läuft über eine praktische Nötigung. Die ist viel wirksamer. Praktische Nötigung ist Folgendes gemeint. Der Mensch, nehmen wir ruhig der junge Mensch, wird in diese Welt geboren. Er hat nicht gefragt, ob er Privateigentümer sein will oder nicht. Er hat auch nicht gefragt, ob er Rechtsperson sein will oder nicht. Das ist er durch die Zuschreibung, die diese Gesellschaft an ihm vornimmt. Er ist Privateigentümer und wenn ihm nichts gehört, gehört er immer noch sich selber. Also Privateigentümer kann man auch ohne Privateigentum in dem engeren Sinn sein. Danach jedenfalls muss er nicht gefragt haben, das ist er. Und damit kriegt er was beigebracht. Nämlich, bist jetzt in der Schule, du durchläufst die Schulen und du weißt genau, du brauchst einen Beruf. Gelderwerb ist deine Lebensaufgabe. Du stehst in dieser Gesellschaft, du darfst ein Privatinteresse an Gelderwerb dir zulegen. Aber du musst auch ein Interesse am Gelderwerb dir zulegen, denn wenn du das nicht tust, dann kannst du sehen, wo du bleibst. Es ist eine praktische Nötigung, du musst den Gelderwerb zu deiner Sache machen. Du bist einfach praktisch genötigt. Und jeder, der in der Schule auf einen Schulabschluss hinzielt und jeder, der nach dem Schulabschluss auf eine Berufsausbildung hinzielt, weiß, darum geht es im Leben. Übrigens nicht, weil der Lehrer so überzeugend war, das zu erläutern, sondern einfach, weil es darum geht. Das ist eine praktische Nötigung. So, und jetzt kommt's. Wer dazu genötigt ist, wer also selber ein Gelderwerbsinteresse sich zulegt und in die Welt schaut und sagt, ich will Geld erwerben und sich danach Gelegenheiten umsieht, der fängt an, das Recht schätzen zu lernen. die Definition, die ihm angetan worden ist von der Gesellschaft, die, wie gesagt, er sich nicht rausgesucht hat, wo er nicht gefragt worden ist, ob er sie will, die wird ihm einfach angetan. Du bist Privateigentümer, du bist Rechtsperson. Die Definition, die ihm angetan worden ist, kaum übernimmt man sie und sagt, gut, auf der Basis sorge ich jetzt für mich. Schaue ich, wie weit ich komme, schaue ich nach meinem, wo ich bleibe. Kaum übernimmst es, lernst du das Recht zu schätzen, denn jetzt bist du angewiesen auf die Rechtstreue der anderen. Du brauchst den Rechtsgehorsam der anderen, du brauchst den Respekt vor deinem Eigentum durch die anderen. Wenn du Eigentum erwerben willst, und Gelderwerb ist Erwerb von Eigentum in der jederzeit schlagkräftig austauschfähigen Form. Wer Eigentum erwerben will, hat auf einmal ein Bedürfnis nach Eigentumsschutz. Dann sollen die anderen sich ans Eigentum halten. Und weil man das will, dass die anderen sich dran halten, ist man ein Freund der Rechtsordnung, die den anderen vorschreibt, sich ans Eigentum zu halten. Und man ist sogar selbst bereit, das für sich selber als die Vorbedingung der eigenen Interessensverfolgung anzuerkennen. Wie gesagt, das hat nichts mit überzeugend zu tun oder Überzeugung, das ist praktische Nötigung und aus der folgt ein Interesse an der Intaktheit der Rechtsordnung und an der Rechtstreue der anderen. Mit diesem Schritt ist jetzt allerdings ein erster kleiner Übergang passiert. Nämlich, man übernimmt die Prinzipien der Rechtsordnung, billigt sie, findet sie richtig, eben weil man auf die Rechtstreue der anderen angewiesen ist. Soweit ist ja schon gesagt gewesen. Allerdings eine Umdeutung findet insofern statt als, ich billige das, was in Wahrheit die von der Rechtsordnung gegebene Vorbedingung der erlaubten Interessensverfolgung meiner Interessen ist. Ja? Du musst dich ans Recht halten, dann darfst du mit den erlaubten Mitteln des Konkurrierens schauen, wie du deinen Vorteil sicherst. Aber du musst dich an die Mittel halten. Es ist eine von der Rechtsordnung vorgeschriebene Vorbedingung und dadurch auch Beschränkung meiner eigenen Interessensverfolgung. Bejahe ich die Rechtsordnung jetzt aber als die beschränkt die anderen und die anderen müssen sich an die Schranken halten, damit mein Interesse gilt, und so denkt es ja da wohl auch dann jeder, dann findet die kleine Verschiebung statt zwischen, das ist eine vorgeschriebene Vorbedingung der erlaubten Interessensverfolgung zu, das nützt mir für meine Interessensverfolgung. Der Unterschied von beschränkende Vorbedingung zu Mittel für meinen Erfolg. Der kleine Schritt passiert immer. Und letzten Endes muss man sagen, die Menschen akzeptieren die Schranken bloß, weil sie sie in letzter Instanz für Mittel halten. Sie akzeptieren die Schranken, weil sie sie für Instrumente halten, dessen, dass auch sie zu dem gerechten Erfolg, der ihnen zusteht, kommen. In dieser Umdeutung wird die Rechtsordnung akzeptiert. In dieser Umdeutung ist man dann total für die Prinzipien. Aber man hat sie schon verfälscht ein Stück weit. Man hat die Prinzipien zu Versprechen an das eigene Erfolgsstreben gemacht. Und das ist in der objektiven Rechtsordnung überhaupt nicht drin. Da heißt, du darfst mit den Mitteln, die du hast, innerhalb der gesetzlichen Beschränkungen, die es gibt, deinen Egoismus verfolgen. Das sagt das Recht. Und wie weit du dabei kommst, das siehst du dann schon. Und ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung kommt dabei überhaupt nicht weit und manche fallen überhaupt durch den Rost. Ein Erfolgsversprechen ist damit nicht verbunden. Der moralisch denkende Mensch, der das Recht versubjektiviert, der die Prinzipien der Rechtsordnung zu seiner Sache macht, macht sie immer in der Gestalt, in der leicht verfälschten Form zu seiner Sache, dass er sie als die Schranken, denen alle gehorchen müssen, damit das eigene Interesse zum Zug kommt, billigt. Ehe ich jetzt übergehe zu dem Kapitel Versubjektivierung des Rechts 2. Den ersten Gedanken von diesem Zweier habe ich jetzt eigentlich schon angesprochen, nämlich das Recht wird versubjektiviert, das Recht wird in das Dafürhalten der Menschen aufgenommen, die Leute finden das Recht richtig, aber in einer leicht verfälschten Form. Ja, das ist mein Punkt, Versubjektivierung 2. Aber bevor wir auf den Punkt kommen, lohnt es sich schon, sich das nochmal andersrum vorzunehmen, zu sagen, was sind das für absurde Vorstellungen des Guten in dieser Gesellschaft? Diese Gesellschaft pflegt eine Vorstellung, was gut sei. Und die heißt, alle Interessen müssen sich beschränken, alle Interessen müssen Schranken befolgen, damit sie miteinander und nebeneinander bestehen können, damit nicht das eine Interesse das andere vernichtet. Also der Unternehmer darf den Arbeiter arbeiten lassen gegen Lohn, aber nicht 24 Stunden. Wenn er ihm endlos viel Arbeit abverlangt, vernichtet er das ihm gegenüberstehende Interesse. Der Arbeiter darf auch gegen den Unternehmer sagen, er möchte Lohnerhöhung kriegen, aber er darf die andere Seite nicht kaputt streiken. Ja, das ist gesetzlich verboten. Streiks, die auf die Vernichtung des Gegners zielen, sind verboten. Also, das eine Interesse muss beschränkt werden, das andere Interesse muss beschränkt werden. Alle Interessen müssen beschränkt werden, damit alle irgendwie zum Zuge kommen. Das ist die Vorstellung. Und bei dieser eigentümlichen Vorstellung des Guten stößt das moralische Bewusstsein eigentlich auf seine Grundlage. Antagonistische Interessen. Es stößt auf seine Grundlage und mit der befasst es sich einen Dreck. Es wäre doch eine gute Gelegenheit, abzuspringen aus dem Moralisieren, herauszutreten aus dem moralischen Weltbild. Wenn man schon merkt, mein Interesse kommt nur zum Zug, wenn das andere beschränkt wird, das andere kommt nur zum Zug, wenn meins beschränkt wird. Es wäre doch nicht so schwer rauszukriegen, ja, dann schließen sich die Interessen ja aus. An der Stelle einen Übergang zu machen, zu sagen, ja, was sind denn das für Interessen, die sich ausschließen? Dass ich mit meiner Arbeit gut leben will, hat doch nicht an und für sich einen Widerspruch dazu, dass ein anderer mit seiner Arbeit auch gut leben will. Das moralische Bewusstsein ist an der Stelle großzügig. Es bemerkt den Gegensatz der Interessen und billigt, akzeptiert diesen Gegensatz gleich als eine zu Interessen nun mal gehörige Gegensätzlichkeit. Als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre, dass Interessen sich widersprechen. Mein Vater hat immer den schönen Spruch gemacht, der eine isst ein Käse, der andere fährt Motorrad. Halt so ein Spruch. Ein Spruch, der an der Stelle für eines gut taugt. Die beiden kommen sich nie in die Quere mit ihren Interessen. Die begegnen sich überhaupt nicht. Die haben keinen Konfliktpunkt, die haben keinen Schnittpunkt. Jeder geht seinen Anliegen nach. Es gibt keinen Grund, warum die in Konflikt geraten sollten. Deren Interessen widersprechen sich jedenfalls nicht. Sie haben gar kein Verhältnis zueinander. Was anders ist natürlich, wenn ich bloß satt wäre, wenn ich dein Brot esse. Ja, das ist ja klar. Das ist ein sich ausschließendes Interesse. Wenn eine Wirtschaft so organisiert ist, dass die einen, die Mittel der Reichtumsproduktion sind, mit ihrem ganzen Leben also bloß Unkost des Geschäfts, und die anderen sind die Eigentümer des Geschäfts, mit ihrem ganzen Geschäftsinteresse also auf eine Minimierung dessen abzielen, was die Arbeitskräfte von ihrer Arbeit haben. Ja, das ist antagonistisch, das ist sich ausschließen. Das lässt sich aber durch überhaupt nichts heilen. Das lässt sich auch nicht durch und du die Hälfte und ich die Hälfte. Also das lässt sich nicht mit dem berühmten Kompromiss, das lässt sich nicht durch, reiß du dich ein bisschen zusammen, reiße ich mich ein bisschen zusammen und dann geht's doch. Der Gegensatz lässt sich gar nicht heilen. Wenn es wirklich ein ausschließender Gegensatz ist, dann gibt es keinen Frieden. Oder der Frieden besteht halt darin, ein Interesse wird untergebuttert. Oder sagen wir so, das dominierende, das siegreiche Interesse zahlt irgendeinen Preis dafür, dass das andere zugibt, dass es das dienende Interesse ist. Dass das eine das dienende und das andere das ausnutzende Interesse ist, ändert sich dadurch, dass der Unternehmer immerhin einen Lohn zahlt, von dem man leben kann, und der Arbeiter immerhin den Gewinn respektiert und nicht grenzenlose Forderungen stellt. Die Rollen ändern sich dadurch überhaupt nicht. Also, übrigens, wenn das geht, dass man eine Türe offen hält, Krach ist ja nicht da draußen, wäre das nicht verkehrt, weil ich habe den Eindruck, es ist verdammt warm da drin. Also, neu ist mir auch. Also wenn man unter moralischen Menschen ist, sei es im Sozialkundeunterricht, wenn da Moral durchgenommen wird, oder im Philosophie-Proseminar, da wird einfach gesagt, Menschen haben halt gegensätzliche Interessen. Da wird der Gegensatz der Interessen, der wird billig eingekauft, so nach dem Muster, da brauchen wir uns gar nicht mit befassen, das verstehen wir, das ist sowieso klar. Der wirkliche Hammer, der wird einfach geschluckt. Und dann soll, wenn gegensätzliche Interessen sich beide so ein bisschen beschränken, dann soll das zu einem guten Frieden zwischen gegensätzlichen Interessen führen. Hat ja auch die absurde Seite, die Vorstellung des Guten in der bürgerlichen Welt besteht darin, dass alle Interessen zum Zug kommen, wenn alle Interessen auf sich Verzicht tun. Ja, es könnte einem auch auffallen, dass das nicht stimmen kann. Eine andere Fassung noch zu dem von gerade Gesagten. Das moralische Bewusstsein stößt auf seine Grundlage gegensätzliche Interessen, sich ausschließende Interessen, befasst sich mit den Interessen aber gar nicht, sondern fordert von ihnen nur, sie sollten sich bloß beschränkt durchsetzen wollen. Sie sollten bloß in Maßen sich selber verfolgen. Das ist die Forderung. Und wer mal so ist, wer das mal im Kopf hat, wer mal das Schema drauf hat, der kritisiert nie mehr im Leben irgendwas gescheit. Nie mehr werden die Positionen, die die bürgerliche Gesellschaft zu verteilen hat, die objektiven Stellungen und damit die mit diesen Stellungen verbundenen Interessen zum Gegenstand der Kritik, sondern immer nur ihre Träger, die den Vorwurf kriegen, du bist rücksichtslos. Du bist egoistisch. Du willst zu sehr dein Interesse. Kritik geht immer auf den Grad der Interessensdurchsetzung und nie mehr auf den Gehalt des Interesses. Ja, und da kommen dann die Zustände und geistigen Lagen raus, das kommt später noch, aber jedenfalls mal als Vorgriff, die Zustände und geistigen Lagen, wo eigentlich jeder gegen alle Leute sauer ist, sich umfassend von Lumpen und Egoisten umgeben sieht und nichts gegen die Welt hat. Also gegen die Welt nichts, aber gegen ihre Insassen alles. Kleiner Exkurs plus zur Unterhaltung und für Bildungselemente. Es führt nicht weiter in der großen Linie. Kleiner Exkurs, die bürgerliche Gesellschaft, war jetzt gerade mal Erläuterung, hat sich den Gedanken zugelegt, Das Gute besteht darin, dass die Interessen sich beschränken. Ja, nicht so egoistisch sein. Nicht immer bloß selber den Erfolg, den Nutzen, den Vorteil wollen. Die Vorstellung, das Gute besteht darin, dass jeder sich zurücknimmt. Das ist ja auch eine Theorie des Bösen. Ja, wenn man die Vorstellung des Guten ist, eine Theorie des Bösen. Worin besteht das Böse? Das Böse besteht darin, dass die Interessen keine Bremse haben. Also was Schlechtes kommt raus, weil die Bremse fehlt. Und ist klar, dass auch das eine falsche Erklärung sein muss. Wenn die Interessen nichts Schlechtes an sich haben, dann ist ihre unbeschränkte Betätigung auch nichts Schlechtes. Der Gedanke, Schlechtes kommt raus, weil die Bremse fehlt, der Gedanke lebt von der Unterstellung, dass die Interessen gegensätzlich sind und will es ihnen nicht zum Vorwurf machen. Und dann kommt ein negatives Urteil raus. Eben, das Schlechte kommt raus, weil eine Hemmung nicht da ist. Das haben unter den Geistesmenschen schon manche für komisch gefunden. Der Nietzsche zum Beispiel ist darauf gestoßen und hat gesagt, so was Komisches. Unser Moral besteht immer darin, dass wir das, was wir von uns, unserer Interessenslage her natürlich wollen, dass wir uns immer das verbieten müssen, was uns am eigensten, am selbstverständlichsten ist. Und er hat gesagt, das ist eine komische Welt. Und gestoßen ist er drauf, weil dieser Typ seinen Bildungsweg als Altphilologe begonnen hat. Und der hat die Griechen studiert, die alten Griechen, und da hat er die Tragödien gelesen und die sokratischen Dialoge. Und da ist ihm was aufgefallen. Bei dem Sokrates, da geht es auch immer so, sokratische Dialoge, das geht immer so, oh Sokrates, sag an, was sollen wir tun, wenn? Und dann kommt, wenn Krieg ist oder wenn die Handwerker mehr Geld wollen, was weiß ich, alles Mögliche. Wenn die Sklaven gehorchen, nicht gehorchen und so weiter. Und der Sokrates sagt dann immer dies und das und das ist eine wilde Mischung. Die Antworten vom Sokrates heißen, was soll man tun? Ja, wenn Krieg ist, soll man tapfer sein. Aber ansonsten soll man für seine Freunde auch Gastmähler geben. Und wenn man Gastmähler gibt, soll man auch Wein ausschenken, aber nicht zu viel, denn sonst sind sie alle zu schnell besoffen. Da merkt man was an der Stelle. Solche Geschichten sagt Sokrates was auf die Frage, was sollen wir tun. Da merkt man eins, bei dem ist noch völlig vermischt gesellschaftliche Pflichten. Da kann man sagen, na gut, wenn Griech ist, man soll tapfer sein, das macht so eine gesellschaftliche Pflicht sein. Aber das noch völlig vermischt mit sowas wie praktischen Lebensregeln. Was ist gescheiter, damit man seine Ziele erreicht? Also da, bei dem ist, was ist gut, was ist vernünftig, ist überhaupt nicht identisch mit die Interessen beschränken, das ist vernünftig. Das ist nicht in jeder Gesellschaft so gewesen und es muss nicht immer und überall so sein, dass Vernunft ausgerechnet darin besteht, dass man auf sein Interesse Verzicht tut. Das gehört nur zur bürgerlichen Gesellschaft, dass Vernunft in der Beschränkung, im bedingten Verzicht aufs eigene Interesse besteht.
Das gilt ja nicht für alle, ne? Sondern das gilt ja, ist ja immer nur an die gerichtet, die arbeiten. Ne?
Nein.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel dran denken, jetzt mit den neuesten ökonomischen Empfehlungen, da gilt ja immer, die Unbegrenztheit des Marktes würde die Probleme beseitigen. Und die Moral, die ist immer nur an die gerichtet, die arbeiten müssen. Also ist das, was Sie jetzt gerade sagen, gar nicht allgemein gemeint. Sondern nur noch an die Klasse derjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen.
War es zu hören? Also dann sage ich es nochmal laut. Der Einwand ist, was ich da sage, also diese Pflichten, der Appell an die Leute, nehmt eure Interessen zurück. Das ist gar nicht allgemein in der kapitalistischen Gesellschaft, sondern richtet sich immer nur an die lohnarbeitende Klasse, an die, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, die sollen zurückstecken, die sollen ihr Interesse begrenzen. An die anderen richtet sich das doch gar nicht. Ja, das ist der Einwand gewesen. Muss ich jetzt einen Vorgriff machen, weil ich später behandeln, aber ich will zwei Sachen sagen. Erstens will ich widersprechen. Nein, der Appell, geh verantwortlich mit deinem Interesse um, richtet sich im Prinzip an alle. auch gegen die Unternehmerschaft gibt es, vielleicht nicht in jeder Konjunkturlage, vielleicht nicht in jeder historischen Lage der Bundesrepublik, gibt es den Vorwurf, denkt auch mal an die anderen. Es gibt es auch da. Es gibt auch da Vorwürfe, vor lauter Profitsucht zerstört ihr unnötig Arbeitsplätze. Kommt vor. Es gab bei Helmut Schmidt in den Zeiten mal den Vorwurf, Unternehmer sind Unterlasser. Also anstatt, dass sie ihr Pflicht tun und investieren, behalten sie ihr Geld, unverantwortlicherweise. Also formell, den formellen Vorwurf gibt es durchaus auch an die. Und wenn man an unten denkt, wenn die Gewerkschaften das Kritisieren anfangen, dann heißt sowieso das Streben nach Maximalprofiten. Und da hört man sofort raus, also ich höre immer sofort raus, wer schon Maximalprofite sagt, der kritisiert den Grad der Interessensverfolgung, nicht den Gehalt. Der sagt nicht, der Profit, dieses gewirtschaftet wird, damit ein Überschuss für den Eigentümer der Produktionsanlagen entsteht. Gewirtschaftet wird auch nur unter der Bedingung, dass dieser Überschuss entsteht. Dieser Überschuss ist der Zweck der ganzen Wirtschaft und der Lebensprozess der Gesellschaft wird in Dienst genommen für diese Mehrwerterwirtschaftung. Das alles kritisieren Leute nicht, wenn sie Maximalprofite angreifen. Wenn sie Maximalprofite angreifen, dann machen sie genau sowas wie das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Man kritisiert einen übertriebenen Egoismus der Besitzenden. Einen übertriebenen Egoismus der Unternehmerschaft und so weiter. Also formell existiert es durchaus. Jetzt kommt das zweite Argument und das gibt jetzt dem Einwand wieder ein bisschen Recht. Nämlich, das ist jetzt leider ein Vorgriff, weil ich erinnere halt dann später dran, wo es hingehört hätte. Das ist so. Jedes Interesse in der bürgerlichen Gesellschaft wirbt für sich. Verlangt von den anderen Respekt für sich, indem es auf die Übereinstimmung von sich selber mit dem allgemeinen Wohl, mit dem allgemeinen Wohl, mit dem größten allgemeinen Nutzen hinweist. Jedes Interesse, jeder Interessensinhaber weiß sich als berechtigt mit seinen Anliegen, weil er trägt zum allgemeinen Nutzen was bei. Ja, also nochmal, das habe ich heute Nachmittag erzählt in dem Ding. Es hält in dieser Gesellschaft doch kein Bäcker aus, zu sagen, ich backe Brötchen, um den Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Das gibt's doch nicht. Der gute Wille ist doch universell. Jeder Bäcker sagt, ich backe Brötchen, damit die Menschen früh was auf dem Tisch haben. Und das Geld, das ist das gerechte Entgelt für meinen Beitrag zur Arbeitsteilung. Der denkt doch bei dem Geld, das er dann einnimmt, nicht dran, dass er den Preis festsetzt, dass die Kunden immer zu die Bäcker überprüfen, welcher der billigste ist, dass sie bloß zum billigsten gehen, dass sie ihm also das Geld gar nicht geben wollen, dass die keineswegs der Meinung sind, das ist das gerechte Entgelt für seine gute Leistung, sondern die sind der Meinung, ich nehme das billigste Brötchen, das ich kriegen kann. Dass also der Bäcker eine Konkurrenz bestehen muss gegen andere Bäcker und eine Konkurrenz bestehen muss gegen die Backfabriken. Und wenn alles das passiert ist, dann hat er rausgekriegt, wie groß seine Erpressungsmacht mit seinen Brötchen gegenüber den Kunden ist. Und dann ist hinten und vorn von Zusammenwirken und Arbeitsteilung und anderen Leuten an Nutzenstiften überhaupt nichts gewesen. Das war das Instrument, um ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber dieses Bewusstsein pflegt man nicht. Man pflegt das Bewusstsein, ich habe für die anderen was Gutes gemacht und dafür ist es ein gerechtes Entgelt, dass die mir jetzt dafür was geben. Also, jeder pflegt von sich die Meinung, er stiftet doch einen Nutzen für die anderen und deswegen hat sein Anliegen auch Anerkennung und Respekt und Berücksichtigung verdient. So steht jeder in der Landschaft, überall, immer. Jetzt kommt der Hammer. Der Einwand. Die Unternehmer, die anderen. Jetzt ist lustig. Jetzt kommt der Unterschied der Macht des Interesses. Kommt jetzt rein. Die Kapitalisten, von deren Geschäft im Land alles abhängt. Die Arbeitsplätze, die Löhne, die auf ihnen bezahlt werden, die Steuern, auch das, ob der Bäcker am Eck noch einen Umsatz machen kann oder nicht, ob für die Schulen genug Steuern zustande kommen und die Lehrer bezahlt werden können. Alles im Land hängt vom Gewinn der Unternehmer ab. So ist überhaupt die Steuererhebung organisiert. Und die Beschäftigung aller Leute hängt vom Kalkül der Unternehmer ab, ob sie es lohnend für sich finden, Leute einzustellen und sie Arbeit verrichten zu lassen. Weil dem so ist, kommt jetzt der Hammer. Der Egoismus des Unternehmers gilt viel schneller als Verantwortung fürs allgemeine Wohl, als der Egoismus des Proletariers. Bei dem hängt ja außer seinem eigenen Konsum nichts davon ab, wie viel er heimträgt. Bei dem also ist die Entdeckung des doch bloß Egoismus viel schneller zu haben, als auf der Unternehmerseite, wo ja wirklich dieses Gemeinwesen anerkennt, wenn dem sein Interesse nicht aufgeht, geht das Interesse aller anderen sowieso nicht auf. Dessen Interesse hat Vorrang vor den anderen. Dessen Interesse ist ein privilegiertes, weil alle anderen davon abhängig sind. Und deswegen kommt dann das, was der Einwand auch als Argument vorgetragen hat. Schauen wir doch in unsere jetzige wirtschaftspolitische Situation. Da kriegen die Unternehmer ihr Interesse und die immer bessere Bedienung ihres Interesses als Sachnotwendigkeiten attestiert. Das braucht es, damit sie wachsen, damit sie Arbeitsplätze schaffen, damit das Steueraufkommen im Land steigt. Und alle anderen Interessen kriegen gesagt, nichts wie Anspruchsdenken und Egoismus. Er hat also recht mit dem Beispiel, mit dem Einwand. Aber nicht auf der Ebene dessen, dass nicht die bürgerliche Welt erstmal klassenneutral moralisieren würde. Erst innerhalb des Moralisierens machen sich dann die Unterschiede geltend. Die Unterschiede, welches Gewicht ein Interesse für die anderen Interessen hat. Und deswegen, wie viel Anerkennung der Egoismus des einen als allgemeine Verantwortung und wie viel Nicht-Anerkennung der Egoismus des anderen als bloßes störendes Einzelinteresse erfährt. Ist recht, wenn ich mal weitermache? Also, wir hatten jetzt grob durchgenommen, Moral ist Versubjektivierung des Rechts, und da haben wir eben die Argumente, es ist wirklich erstmal das Annehmen dessen, was die Rechtsordnung einem aufzwingt, aufdrückt, was objektiv gilt, und zwar schon durch Staatsgewalt und durch Justiz und durch die Drohung mit Strafe und die Durchführung von Unterwerfung von Leuten, die sich an das Recht nicht halten, in Kraft gehalten wird. Moral ist das Akzeptieren dessen, das Übernehmen. Zweitens, wie wird es übernommen? Als Bedingung und nicht bloß als Bedingung, sondern mit der Umdeutung als Mittel der Verfolgung der eigenen Privatinteressen. An der Stelle dann der Ausflug in die Überlegung, was für absurde Vorstellung des Guten das ist. Das Gute ist das Negative der Interessen. So, und darüber, über den Punkt ist jetzt eine ganze Weile rumgeredet worden. Jetzt kommt mal Überschrift Versubjektivierung des Rechts 2. Die knüpft sich eigentlich an den einen Gedanken an, ich habe es vorhin auch schon angekündigt, an den Gedanken, übernommen wird die Rechtsordnung ins subjektive Dafürhalten, ins Richtigfinden des Individuums. Übernommen wird die Rechtsordnung ja doch mit der Umdeutung, dass sie nicht bloß Schranke für mich ist, sondern Mittel meines Interesses. Dass die Schranken ein Versprechen beinhalten, nämlich, wenn du dich dran hältst und die anderen sich dran halten, dann kommst du zum Zuge, dann hast auch du Erfolg. Übrigens nur mit dem Erfolg muss man noch gleich hinzufügen. Man weiß da total, ein jeder in seinem Stande, wie der Luther gesagt hat. Ein jeder in seinem Stande. Der Lohnarbeiter meint schon, wenn er Erfolg hat, nicht, dass er Bankier wird. Die Erwartung gibt es schon gleich überhaupt nicht. Dass der Bankier als Bankier und der Lohnarbeiter als Lohnarbeiter Erfolg hat, ist das Versprechen, an das die Leute glauben. Also Versubjektivierung hat jetzt die zweite Bedeutung, nicht bloß Übernahme, sondern das Moment von Umdeutung, Verfälschung. Dadurch, dass die Menschen das Recht in sich aufnehmen und übernehmen, sagen sie dann aber auch, dann bin aber auch ich mit meinem Dafürhalten der Richter über Gut und Böse. Und das ist ja auch so. Die bürgerliche Welt ist voll von lauter Menschen, die alle Richter über Gut und Böse, über richtig und verkehrt sind. Alle haben sie ihr Meinung dessen, was richtig ist, und sie haben das, wissen das in sich, da gibt es ein Wort dafür, das ist mein Gewissen, sagt mir, was richtig ist. Ja, und beim Gewissen ist klar, das Gewissen sagt mir, was richtig ist, und manchmal kommt es vor, ist übrigens nicht die Regel, manchmal kommt es vor, dass die Menschen sogar sich selber dabei ertappen, dass sie was tun, was nützlich, aber nicht richtig ist. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Ja, dann wissen sie, dass sie verstoßen, aber dass es vorteilhaft ist, verstoßen zu haben. Wo wir jetzt sind, ist, jetzt gibt es einen Idealismus des Rechts. Jeder hat seine eigene Einbildung dessen, was Recht sei. Entfernt sich nicht ewig weit von der Rechtsordnung, aber in allen Einzelpunkten entfernt sich es davon. Und Kritik in der bürgerlichen Gesellschaft ist überhaupt gar nichts anderes, als dass man mit dem eigenen Dafürhalten dessen, was richtig und verkehrt ist, auf die Welt losgeht. Es ist immer eine Abweichung des subjektiven Gerechtigkeitsempfindens vom wirklichen Recht. Ja, ich habe wieder so ein Beispiel, Leute werden entlassen. Ja, in Nürnberg war jetzt gerade wieder, AEG wird geschlossen, wieder 1700 zusätzliche Arbeitslose, 1700 Menschen verlieren ihre Existenzgrundlage. Sagen die alle, das ist doch nicht gerecht. Möchte ich denen immer sagen, wenn du das ernst meinst, dass es der Gerechtigkeit widerspricht, geh zum Gericht und erwirke einen Erlass, dass die das nicht dürfen. Wir sind dieselben Leute, die sagen, das widerspricht doch allem, worum es in dem Land hier geht, das ist doch nicht in Ordnung, dazu haben die kein Recht. Im selben Moment wissen sie, ein Recht im Sinne dessen, dass man bei einem Richter das einklagen kann, ist es nicht. Also merkt man, das ist eine Überhöhung, da ist, ist eine Versubjektivierung der Rechtsvorstellung passiert. Das wirkliche Recht, das kann man ja einklagen, da hat man ja keine Schwierigkeiten, geben wir hin, das kriegt man schon vom Richter. Das eingebildete Recht kriegt man nicht. Jetzt stehen wir da, jetzt besichtigen wir die Menschen mit ihrem eingebildeten Recht. Sie sind Richter über Gut und Böse und sie messen sich geistig ein Recht zu. Wie stehen sie jetzt in der Landschaft? Das ist das erste ganz Wichtige. Nicht die denken an die Beschränkungen, denen ihr Interesse unterliegt. Ja, wir müssen auf uns Verzicht tun, wir kriegen was nicht. Sondern Leute, die so moralisch denken, haben viel wichtiger, als dass sie an Schranken denken. Denken sie dran, ich als einer, der doch nichts Unrechtes verlangt, der sich doch an das hält, was anständig und geboten ist. Ich als einer, der sich im Rahmen des Rechts und der allgemeinen Pflichten bewegt, ich habe ein Recht auf mein Interesse. Viel weniger, als dass das Moralische ein Bewusstsein dessen ist, oh, da muss man sich zurücknehmen, oh, da muss man sich klein machen, ist es ein Bewusstsein, ich als einer, der sich an die Schranken hält, darf auf meinen Anliegen bestehen. Sie haben einen Platz in dieser Ordnung, Sie haben ein Recht hier, und ich darf verlangen, was ich verlange. Also von wegen, die Moral wäre im hauptsächlich ein Bewusstsein des Abstandnehmens vom Interesse. Die Moral ist hauptsächlich ein Bewusstsein dessen, wie berechtigt mein Interesse ist. Ich kann von anderen verlangen, dass sie durch ihre Rücksichtslosigkeit mein berechtigtes Anliegen nicht kaputt machen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Phrase, aber vielleicht lohnt es sich an der Stelle nochmal daran zu erinnern. Es gibt doch bei uns immer die Phrase, wer verdient, was er verdient, und jeder meint von sich, ich verdiene, was ich verdiene. Man merkt, der Satz ist eine Verdoppelung des Wortes verdienen. Und man merkt, es ist die Verdoppelung von wirklich kassieren und gerechterweise kassieren. Und natürlich meint jeder, dass er gerechterweise kassiert, was er kassiert. Bis hin zum Ackermann ist keiner der Meinung, er kriegt irgendwie was und hätte es nicht verdient. Eher umgekehrt, mancher, der Misserfolg hat, sagt, so eine schlechte Lage, wie ich habe, so eine schlechte Lage wie die, in der ich mich befinde, habe ich mit meinen anständigen Bemühungen nicht verdient. So rum gibt es dann wieder. Also das erste, die Versubjektivierung des Rechts, zwei. Man macht sich selber zum Richter und hat ein Bewusstsein dessen, was Recht ist. Das schließt zuallererst ein, man hat ein Bewusstsein dessen, dass die eigenen Ansprüche gerecht sind. Und mit diesem Urteil bemisst man jetzt seine Umwelt. Und deswegen ist das Gute, ja, wir haben es vorhin mal gehabt, die Vorstellung des Guten besteht darin, dass alle Interessen sich zurücknehmen und dann können sie in Frieden miteinander leben. Wenn jeder auf sich Verzicht tut, dann ist Frieden. Ist der Gedanke. Die Wirklichkeit der Moral ist eine Welt des Zanks und des Streitens, weil überhaupt es nicht über ein Verzichttun geht, sondern weil jetzt jeder mit seinen berechtigten Ansprüchen auf die anderen losgeht und denen die Unberechtigkeit ihrer Ansprüche vorrechnet. Die Praxis der Moral ist eine Welt des Rechtens, des Legitimierens der eigenen Ansprüche und des Bestreitens von anderen. Jeder wirbt für sich, jetzt komme ich an die Stelle, die ich vorhin vorgezogen habe, jeder wirbt für sich, für sein Interesse, indem er die Übereinstimmung seines Handelns und auch seiner Interessensverfolgung mit den allgemeinen Prinzipien herauskehrt. Und jeder glaubt sich gerne, dass bei ihm das Verhältnis von allgemeinen Prinzipien und einzelnem Egoismus in einem gesunden Verhältnis sind. Er glaubt sich die Identität von Pflicht und Interesse. Und jeder bestreitet beim anderen genau diese Identität. Beim anderen sieht er, dass es doch bloß Interesse ist und dass sie die Pflicht bloß vorschützen. Beim anderen entdeckt er Heuchelei und bei sich selber glaubt jeder gerne die Gleichung von Pflicht und Tat oder Pflicht und Interesse. Da sind wir jetzt auch an der Stelle, die ich auch vorgezogen habe, nämlich, das tut jeder in der Gesellschaft. Aber wer mit seinem Interesse durchkommt, das entscheidet sich nicht darin, wer besser heucheln kann, sondern das entscheidet sich an den Machtverhältnissen der Interessen an und für sich, an der Eigenart der Interessen. Also auch ein Unternehmer, wenn er Leute entlässt, das gibt es nicht, dass er sagt, ja, wisst ihr, ich schmeiße euch raus, das tut meinem Profit gut, da sind meine Kosten niedriger und dann ist der Überschuss höher und dann wäre ich reicher. Das sagt, es gibt, kommt einfach nicht vor. Ein Unternehmer sagt, wenn sie entlassen, dann sagen sie, ich muss entlassen. Wenn der Hausbesitzer die Miete erhöht, sagt er, sie wissen schon, ich muss. Keiner sagt, ich will. Jeder entschuldigt sein Interesse hinter einer Notwendigkeit. Wobei die Hausbesitzer oft einfach bloß das Argument sagen, alle Mieten steigen. Und das ist auch so eine Notwendigkeit. Ich muss die Miete erhöhen, die anderen tun es ja auch. Es war ja überhaupt keine Notwendigkeit, außer halt, dann kann ich doch auch. Aber das sagt er nicht, dann kann ich auch, sondern dann muss ich auch. Immer der Ton, ich verstecke meinen Egoismus hinter einem Allgemeinen. Na, Unternehmer schon gleich, die sagen, ich muss das, sonst ist meine Firma nicht akkumulationsfähig, nicht wachstumsfähig. Oder noch schlimmer, sonst gehen auch die übrigen Arbeitsplätze kaputt. Ich entlasse und es ist eine Pflicht, weil damit rette ich die, die ich nicht entlasse. Die Wahrheit ist halt, der entlässt immer so viel, wie er gerade nicht braucht und stellt immer gerade so viel ein, wie er für seine Gewinnerwirtschaftung braucht. Das ist ganz einfach. Sagen tut er, wenn er entlässt, es ist die Pflicht gegenüber den übrigen Arbeitsplätzen, dadurch nur so kann er sie erhalten und damit ist es doch Pflicht. Aber nicht bloß die Unternehmer, denkt ihr an die Arbeitnehmer, die sagen auch nicht einfach, wir wollen mehr. Die sagen, wir müssen unsere Familie ernähren. Das ist doch auch ein anerkennungswürdiges Anliegen. Oder sie sagen, jetzt sollen wir doch immer mehr für die Altersvorsorge selber zurücklegen. Ja, jetzt haben sie schon registriert, dass die Renten sinken, dass sie ärmer werden, dass sie im Alter Altersarmut droht. Alles das, jetzt sollen sie von dem Geld, das sie kriegen, noch was abzwacken und extra sparen. Jetzt sagen sie das auch noch, wir sollen doch fürsorgen und dann können wir doch nicht noch mehr Abstriche beim Lohn machen. Also auch die wie alle anderen, argumentieren mit gesellschaftlichen Pflichten für ihr Interesse. Wer es kennt, jeder kennt es. Wenn die Studenten Studiengebühren bezahlen müssen, sagen sie nicht, scheiße, das kostet uns Geld, das wir für anderes brauchen könnten oder gar nicht haben. Sondern sie sagen dem hessischen Bildungsminister, du willst doch, dass wir verantwortlich studieren und schnell und unser Studium zügig abwickeln, das aber können wir nicht, wenn wir nebenher verdienen müssen und Gebühren abdrücken müssen. Auch sie argumentieren damit, dass der hessische Bildungsminister nicht sie schädigt, sondern eigentlich sich selber und den Auftrag seines Ministeriums schädigt, wenn er die Studenten abzockt. Wenn die Bauern fürs Getreide nicht mehr so viel kriegen sollen, weil die EU mal wieder sagt, die Produktivität ist gestiegen, jetzt ziehen wir denen das wieder ab, dann sagen die Bauern nicht, scheiße, jetzt werden wir ärmer, sondern sagen die Bauern, wir wollen doch immer ökologisch produzieren und gute Ware abliefern und die Menschen ernähren und Brüssel macht es uns so schwer. Es gibt einfach niemanden, der einfach für sein Interesse eintritt. Würde übrigens auch nicht viel nützen. Es bleibt ja immer übrig, dass man sich fragen muss, was steht dem eigentlich entgegen, dass mein Interesse zum Zug kommt. Das ist die Frage, die man wirklich beantworten muss. Aber in dieser Welt, niemand tritt einfach für sein Interesse ein. Da hätte er ja einen schönen Absprungpunkt zu sagen, und woran scheitert es denn? Sondern jeder tritt für sein Interesse gleich im Namen des Gemeinwesens ein. Und immer mit der Behauptung, das Gemeinwesen und seine Anliegen würden Schaden nehmen, wenn mein Interesse nicht zum Zuge kommt. Und da muss ich jetzt zwei Überlegungen anknüpfen. Die eine ist die, das entdeckt jeder gern als Heuchelei. Und es ist auch okay, wenn man das Heuchelei nennen will. Aber man muss sich über eins bewusst sein. Wenn man im bürgerlichen Verkehr jemanden Heuchelei vorwirft, dann wirft man ihm vor, du schützt moralische Prinzipien vor, obwohl du ihnen gar nicht wirklich gehorchen willst, sondern vielmehr bloß dein Interesse, deinen Egoismus bemänteln willst. Man wirft jemanden Doppelmoral vor. Man wirft ihm vor, du bist gar nicht ernsthaft moralisch, sondern immer mit der Vorstellung, es gäbe ein ernsthaftes moralisch Sein anders als so. Der eine Fehler. Der andere Fehler ist, man muss ernst nehmen, dass die Menschen sich ihre Heuchelei glauben. Wenn die Bauern sagen, wir wollen doch immer ökologisch produzieren und nicht so viel Dünger verspritzen und so weiter. Und wenn wir so niedrige Preise kriegen, dann müssen wir aber Gift spritzen wie die Sau. Wenn die so argumentieren öffentlich, dann ist es zur einen Hälfte die Bemäntelung des Interesses, der Versuch, dem Interesse eine Geltung zu verschaffen, eine Geltung, die dieses Interesse in dieser Welt offensichtlich an und für sich nicht erfährt. Die müssen ja drum kämpfen, sonst bräuchten sie ja gar nicht so dumm daherreden. Die andere Hälfte, und die darf man nicht unterschätzen, die ist, die Leute glauben doch dran, dass in dieser Gesellschaft für ihr Interesse ein Plätzchen vorhanden ist. Sie glauben doch nicht dran, dass ihr Interesse wirklich systematisch untergebuttert wird und untergebuttert werden muss, wenn es um das geht, worum es in dem Land geht. Und dieser Glaube, der ist nicht Heuchelei, der ist echt. Am Schluss weiß man gar nicht mehr genau, wenn die Studenten sagen, wir sind gegen ein Bachelorstudium, weil dann können wir nicht mehr rechts und links blicken und über unsere gesellschaftliche Verantwortung als zukünftiger Betriebsleiter nicht mehr nachdenken. Sagen wir einmal, nehmen wir mal dieses Argument. Am Schluss weiß man gar nicht mehr, ob sie ihren Egoismus bemänteln und einfach sagen wollen, sie Sie hätten es gern ruhiger und würden gern ein paar Semester mehr an der Uni rumhängen. Oder ob sie wirklich einfach ihren Glauben an ihre gesellschaftliche Rolle ausplaudern. Am Schluss ist es gar nicht mehr gescheit unterscheidbar, ob es eigentlich das Ja zur gesellschaftlichen Rolle ist, das man spielen, die man zu spielen hat und die man akzeptiert und gerne übernimmt. Oder ob es die Bemäntelung von einem Egoismus ist. Oft übrigens kriegt man den Eindruck, es tendiert schon langsam mehr zum Zweiten. Oder in dem Fall, glaube ich, war es das Erste. Also das ist das Ja zur Rolle, viel mehr das Ja zur Rolle, als dass es wirklich ein bemäntelter Egoismus wäre. Jetzt muss ich die zweite Seite, die beim Doppelmoralvorwurf heikel ist und verkehrt, ansprechen. Das ist, wie ich eben gesagt habe gerade, wenn jemand einem anderen Doppelmoral vorwirft, dann sagt er, du bist gar nicht ernsthaft den Prinzipien des Guten und Richtigen verpflichtet, sondern du schützt es bloß vor. Du denkst nicht wirklich an den Nächsten, sondern du behauptest es bloß. Jetzt kommt die Geschichte. Wie geht denn das wirklich moralisch sein? Geht es überhaupt besser? Kann man das überhaupt anders sein? Ja, es gibt schon die Tugenden. Ja, sei sparsam, mildtätig, ehrlich, etc. Es gibt schon die moralisch edlen Haltungen. Aber wie werden sie denn betätigt? Welche Handlung entspricht denn eigentlich dem Gebot, man soll auch solidarisch mit den Armen sein? Ja, wichtiger Punkt, ist auch so eine. Ein moralisches Gebot, seid solidarisch mit den Armen. Man merkt auch da schon wieder, da muss es erstmal arme Leute geben, damit man eine Gelegenheit hat zu dieser Moralität. Kommunismus wäre eine schlechte Bedingung für moralische Verhältnisse, schon weil es keine Armen gäbe, mit denen man was geben könnte. Aber das Gebot, teilt mit den Armen. Ja, hat schon der Herr Jesus gesagt und seitdem ist es nie, also ein ewiger Schlager, nie aus der Mode gekommen. Teilt mit den Armen. Was ist denn genau verlangt? Ist es erledigt, wenn man einen Fünfer zu Weihnachten spendiert für irgendwelche kinderreichen Familien oder Aussiedler, die keine Jobs finden? Oder verlangt es, dass man kostenlose Nachhilfestunden für die Nachbarskinder von Ausländern gibt, die nicht gescheit Deutsch können? Oder verlangt, dass man wieder heilige Martin seinen Mantel teilt und dann selber keinen mehr hat. Oder verlangt, dass man kommunistisches Wirtschaften aufzieht, damit die Armen besser gestellt sind. Man merkt, das Gebot, jeder nickt, jeder sagt, ja genau, mit den Armen muss man solidarisch sein. Das Gebot, es gibt niemanden, der dem widerspricht, das Gebot gilt absolut. Aber, was das Gebot verlangt, es ist mit dem Gebot überhaupt nichts ausgemacht. Man kann das Gebot unterschreiben und was man unterschrieben hat, ist vollkommen offen. Man hat nichts Genaues unterschrieben. Deswegen, was genau daraus folgt, aus den Geboten, setz dein Interesse nicht mit aller Rücksichtslosigkeit durch. Übe Rücksicht. Gib auch mal was ab. Was folgt aus den Geboten? Es kann gar nicht anders gehen, als dass man es aufs eigene Interesse bezieht. Und beim eigenen Interesse ja quasi eine Selbstprüfung veranstaltet, ob man dabei auch an die anderen gedacht hat oder rücksichtslos gewesen ist. Anders als so kann man gar nicht moralisch sein. Und da kommt dann der große Scherz vom Hegel, der hat gesagt, moralisch sein ist im Grund gar nicht so schwer. Man muss sich bloß davon überzeugen, dass die eigene Handlung moralisch geboten ist. Und dazu ist eigentlich bloß verlangt, dass man sich eine Pflicht vergegenwärtigt, die man gerade befolgt. Also, wer nach Reichtum strebt, wer Geld akkumuliert, er befolgt eine Pflicht, denn schließlich er muss ja für die Familie sorgen. Es ist ja nicht bloß Egoismus. Es ist ja die Sorge für die Familie. Immanuel Kant war noch schöner und hat den wirklichen Schlager gesagt. Gelderwerb ist hochmoralisch, denn man muss es erst erwerben, um es dann verschenken zu können. Nur wer vermögend ist, kann wohltätig sein. Schöner Gedanke. Auf der Basis ist Bill Gates der moralischste Mensch der Welt, denn erst einmal musst du die Milliarden haben, ehe du irgendeinen Teil davon wieder verschenkst. Also ein armer Mann hat die Gelegenheit, moralisch zu sein, gar nicht, weil ja bloß der Reichtum die Moral, diese Moralität eröffnet. Kurzum, es kommt bloß drauf an, es gibt noch andere Dinge, Hegel macht dann und im Krieg, wenn einer davonläuft. Also das jetzt war bei Hegel, der war durchaus für die Tapferkeit, der hätte jetzt halt so für feige gehalten. Sagt er, man muss sich bloß davon überzeugen, es gibt auch die Pflicht, sein eigenes Leben zu schützen. Und so weiter und so weiter. Da kommt halt raus, der Hegel sagt, mehr als, dass man irgendeinen Gesichtspunkt der höheren Verantwortung sich ausdenkt, ist doch gar nicht verlangt, wenn es ums Moralischsein geht. Und das kann eigentlich jeder. Oder mit anderen Worten, Hegel sagt dann, und wer das nicht hinkriegt, der ist eher ungeschickt, als dass er böse wäre. Ein Punkt ist noch nachzutragen und dann ist dieser Abschnitt erledigt. Nämlich, so selbstverständlich es ist, dass in all dem moralischen Ressentiment, in dem moralischen Nachdenken, der eigene Materialismus immer im Lichte von Pflichten gesehen, beurteilt, manchmal im Ausnahmefall auch verurteilt wird. So sehr also da materialistische, egoistische Gesichtspunkte zum Zuge kommen beim moralischen Denken, so wenig darf man das fürs Gegenteil von Unterwerfung unter die gesellschaftlichen Verhältnisse erachten. Das ist wichtig. Da wird schon gesagt, im eigenen Interesse bin ich dafür, dass man mir mehr bezahlt, sagen wir mal. Aber das Interesse in der Form des moralischen Ressentiments vorgetragen wird, hat immer die Seite, man legitimiert sein Interesse ja im Lichte des Allgemeinen. Man legitimiert das eigene Interesse im Lichte des großen Ganzen. Keiner sagt einfach, meins soll gelten, scheiß auf die anderen. Jeder sagt, mein Interesse hat Anerkennung verdient, weil es ist ein Beitrag. Jeder versichert die anderen dessen, dass er selber an die Pflicht gedacht hat und dass er selbstverständlich die Pflicht anerkennt, der Pflicht zu gehorchen. Dass er für sein Interesse sich auch bloß eintreten traut, weil er davon überzeugt ist, dass er in Einklang mit dem, was sich gehört ist, dass er nichts Unrechts verlangt. Also es ist wichtig. Auch dann, wenn da im Interesse der eigenen Interessen operiert wird, die Unterordnung der eigenen Interessen unter die Anliegen des Gemeinwesens wird immer beteuert und dass die Unterordnung fällig ist, wird unterschrieben. Also die Seite ist wichtig und die Seite, wer im Namen des Gemeinwesens fürs eigene Interesse eintritt, einen grenzenlos guten Glauben an die Absichten, an die Zielsetzungen, an die objektiv geltenden Zwecke des Gemeinwesens drückt er, das war vorhin schon mal die Rede davon, drückt er natürlich immer auch aus. Also die Unterordnung nach der Seite. Ich glaube an den Laden. Ich glaube, dass für mich ein Plätzchen hier ist. Die Seite ist immer auch drin, wenn einer noch so heuchlerisch für sein Interessen mit der Beteuerung der Pflichtgemäßheit seiner Handlungen eintritt. Jetzt kommen wir zum Punkt 3 und das ist der letzte. Wird auch langsam Zeit. Der Punkt 3 ist überschrieben: Der Preis der moralischen Autonomie und schließt den Kreis zur Einleitung, zum Anfang heute. wenn alle Menschen antreten im Bewusstsein dessen, sie sind doch, was sie wollen, ist doch in Einklang mit dem Laden. Also Arbeitnehmer, die wollen doch nichts außer einen Arbeitsplatz und einen Lohn, von dem er leben kann. Na, das wird doch wohl noch drin sein. Dafür ist doch unser Gemeinwesen da. Das sollte doch möglich sein. Und die Lehrer und die Bauern und die Studenten, ich habe ja vorhin Beispiele durchgenommen. Jeder tritt an im Bewusstsein, sein Anliegen passt doch zu dem Laden. Und jeder tritt natürlich an gegen die Erfahrung, dass sein Anliegen nicht gelten gelassen wird. Und bloß deswegen tritt er ja überhaupt an. Oder entsteht überhaupt das Bedürfnis anzutreten fürs eigene Interesse. Deswegen, die moralische Autonomie, jeder ist Richter über richtig und falsch. Jeder weiß, was gut und schlecht ist und richtet sich und andere. Der Preis dieser Autonomie ist das Bewusstsein, dass es das Gute, das einem vorschwebt, nicht gibt. Ja, ich habe ja heute schon damit angefangen, das war die Einleitung. Aber die Reihenfolge war, Versubjektivierung des Rechts, erst du übernimmst das objektive Recht. Zweitens mit einer Umdeutung. Umgedeutet findest du es dann ganz klasse und richtig. Das Recht wäre ein Versprechen, dass auch dein Interesse einen ehrenwerten Platz in dieser Welt hat. Umgedeutet billigst es. Mit der Umdeutung gehst du auf die Welt los und sagst, wie schaut's denn aus? Und mit der Umdeutung schaust du die Welt an und sagst, nicht vorhanden. Der moralische Mensch steht da, weiß das Recht seiner Anliegen und sieht eine Welt, die es ihm verweigert. Mehr oder weniger verweigert, aber im Prinzip nie einfach Recht gibt. Eine komische Erfahrung. Das Gute, was ich im Kopf habe, das Gute, was ich selber in mir weiß, auch weiß, dass ich es befolge. Dieses Gute ist nicht in der Welt. Wäre eine schöne Entdeckung zu sagen, na, vielleicht bin ich im Irrtum über das, worum es eigentlich geht. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht geht es um was anderes, als ich mal eingebildet habe. Eine Gelegenheit, wieder einen Absprung in die Objektivität zu machen und sich zu fragen, worum geht es denn wirklich? Bürgerliche Menschen nicht. Die halten dran fest an ihrem Sollen und bis zur Grenze dessen, dass sie an der Wirklichkeit verzweifeln, halten sie an ihrem Sollen fest. Leben mit dem Widerspruch, dass sie Maßstäbe im Kopf haben, von denen sie auch merken und wissen, dass die alle anderen Menschen billigen. Ja, das ist ja immer noch der andere Hammer. Du kommst mit Maßstäben an und dir widerspricht niemand. Meinetwegen, du sagst, man soll auch mal an die Armen denken. Der Nächste sagt, ja, aber man soll auch denen, die mehr leisten, mehr lassen. Der Dritte sagt, aber die Mütter dürfen wir nicht vergessen, die leisten überhaupt am meisten und kriegen am wenigsten. Der Vierte sagt, irgendwer muss auch mal was kriegen, ohne dass er was leistet. Manche Leute können nichts dafür, wenn sie nichts leisten. Und all diesen Sprüchen widerspricht einfach keine Sau. Mit jedem Satz kriegst du recht. Du lebst in einer Welt, wo deine Maßstäbe absolut gebilligt sind. Und dann hält sich kein Schwein drin. Eine Welt des universellen Regelbruchs. Auch das wäre wieder eine Gelegenheit. Ja, also entweder universell oder entweder wird es universell übertreten, dann ist es keine Regel. Oder es ist eine Regel, dann kann sie nicht allgemein übertreten werden. Moralisten lassen sich das leben mit dem Gedanken, ich weiß, was richtig ist und im Grunde widerspricht mir auch niemand. Es macht bloß keiner. Und da kommt jetzt was raus, ein Ergebnis. Das Ergebnis hat es in sich. Es kommt ein absolutes Ja zum Kapitalismus im Konjunktiv raus. Ja im Konjunktiv, das ist wichtig und das ist eine Härte. Sowas haben andere Gesellschaften nicht hingekriegt. Ja im Konjunktiv soll heißen. Natürlich, wenn ich um mich schaue, nichts ist in Ordnung. Aber es könnte doch alles so in Ordnung sein, wenn nicht lauter Lumpen und Egoisten und Abgreifer um mich rum wären. Die Ordnung selber, von der hat man sich ja ein Ideal gebildet. Im Namen dieses Ideals von der Ordnung kritisiert man alle Menschen. Im Namen des Ideals der Ordnung kann man die generelle Missachtung alles Guten und Schönen in der Wirklichkeit diagnostizieren. Und es wird kein Einwand gegen die Ordnung. Oder anders gesagt. Ganz so glatt geht es noch nicht auf. Denn bei den Gottsuchern kennt man es ja. Den verzweifelten Ruf. Gibt es denn überhaupt keinen Gott mehr? Ja, und bei den Moralisten gibt es das schon auch. Ja, gibt es denn überhaupt das Gute nicht? Ja, oder wie das Schiller-Gedicht, das Gute, da heißt es also, die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. Ja, Moralisten sind immer in der Anfechtung begriffen, vielleicht ist das alles ein Wahn. Vielleicht ist es eine Einbildung dessen, was ich gehören täte, und darum geht es aber gar nicht in der Welt. Und es gehört, und das ist jetzt aber ernst zu nehmen, es gehört zur Korruptheit des moralischen Bewusstseins, dass man die Frage in der Schwebe hält. Das ist ein wichtiger Punkt. Bürgerliche Menschen halten die Frage in der Schwebe. Die gehen nicht über zu dem Gedanken, ja, das Gute gilt und jetzt setze ich es durch. Wäre eine Möglichkeit. Würden sie wahrscheinlich Terroristen des Gemeinwesens werden. Aber das werden eigentlich nur Faschisten, die dann sagen, überall nur Egoismus und kein Pflichtbewusstsein mehr, wir müssen das durchsetzen, wir müssen die ganzen Egoisten endlich mal in die Pflicht für den Staat nehmen. Das wären Faschisten. Die andere Ecke, Auflösung in den Gedanken, ja, wenn die guten Maßstäbe, die ich mir immer einbilde, immer nicht zum Zuge kommen, ja, worum geht es denn dann? Dann ist es ein Irrtum über die Welt, dem ich nachlaufe. Dann befasse ich mich doch mal damit, worum es denn geht. Das wäre ein Absprung in die Objektivität, in einer Urteilsbildung, dass man eben mal ein bisschen Ökonomie studiert und sich die Natur der Interessen, die da aufeinandertreffen, klar macht. Die Sache in der Schwebe zu halten, ist der Hammer. Nicht den Glauben aufgeben, dass die Maßstäbe schon in der Welt sind und in ihr Geltung haben. Aber auch nicht im Lichte der Objektivität sagen, na, dann war ich im Irrtum über das, was ich gemeint habe, dass ich verlangen könnte. Ja, was ich erläutern will, ist Folgendes. Also jetzt mal ein Beispiel, damit man eine Vorstellung kriegt. Menschen fliegen aus der Arbeit raus. Ja? Ich habe vorhin schon erzählt, findet ja dauernd in allen Städten statt. Es werden immer neue Arbeitslose geschaffen. Fliegen raus. Was sagen die dazu? Ich will jetzt mal die anderen Argumente, die zum anderen Stelle hinpassen, wie Missmanagement. Ist ja schon der Gedanke, nur ein Fehler des anderen kann meine schlechte Lage bewirkt haben. Nur weil die ihr Geschäft nicht können, findet der Nachteil für mich statt. Nicht weil die ihr Geschäft machen und können. So, jetzt will ich den anderen Ton mal nehmen. Nämlich, dann sagen die Leute halb weinerlich, so wird es dann gedankt, dass man sein Leben lang sich für die Firma den Arsch aufgerissen hat. So wird es dann gedankt. Dem Menschen möchte ich gern sagen, ja genau, so wird es dir gedankt. Und dann ist man sich ziemlich sicher, dass man missverstanden wird und zurückkriegt, ja, so wird es mir gedankt. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, ich will sagen, dann nimm das doch mal als den Dank und streich die Idee, dass Dank fällig wäre und Dank zu erwarten wäre und nimm zur Kenntnis, dass anders zugeht. Das will ich sagen. Und der andere will immer sagen, der Dank, den man doch erwarten könnte, der Dank, der dann übrigens was ganz Materielles heißt, nämlich nicht einfach rausfliegen, doch dann eine echte Existenzgrundlage haben, auf die man vertrauen und sich verlassen kann. Der Dank bleibt aus, ist seine Feststellung. Seine Feststellung ist, der Dank findet nicht statt. Soweit ist er mit mir identisch. Ja, der Dank findet nicht statt. Aber der meint, der hört nicht auf zu meinen, aber er müsste doch. Der will einfach nicht weg von dem Gedanken, der müsste doch. Und solange er davon nicht weg will, ist der Mensch nicht zu retten. Dem ist nichts beizubringen, solange er das nicht aufgibt. Deswegen an der Stelle mein Konter, ja, so wird es dir gedankt. wird todsicher missverstanden, weil der wieder sagt, ja, es wird einem halt nicht gedankt. Immer meinen, es gäbe eine moralische Verpflichtung der anderen Seite. Gerade bei der Feststellung des Faktums, dass von der nichts zu sehen ist. Und nicht aufgeben. Weder aufgeben den Glauben, die gäb's, noch den Standpunkt einnehmen. Und wenn es gibt, dann bestehe ich aber auch darauf, dass sie erfüllt wird. Beides nicht. Das ist die Korruptheit dieses Bewusstseins. Glauben, dass Maßstäbe gelten würden, erleben, dass sie nicht gelten und weder die Maßstäbe noch die Nichtgeltung wirklich beseitigen. Dieses Bewusstsein ist durch schlechte Erfahrungen nicht mehr zu erschüttern. Ja, weil ich rede ja gerade davon die ganze Zeit schon, wie schlechte Erfahrungen verarbeitet werden. Wer so über die Welt nachdenkt, über die Wirtschaft nachdenkt, über Seistellung in der Wirtschaft nachdenkt, die können den so schlecht behandeln, wie sie wollen. Der sagt bloß, da sieht man, so wird es dann gedankt.
Der sagt, ja. Das hat aber am meisten eine Adresse dieses Korrupte. Also es tut ja so, als wäre es so realistisch, dass es sagt, ja, das muss doch einen Politiker geben, der mich erhört. Der Staat muss doch da was regeln. Also es wird irgendjemandem zugeschoben, der doch noch anständig sein müsste. Also der Unternehmer, der dankt es mir jetzt nicht, aber es müsste doch den... Es kommt auch mal in der Bild-Zeitung, die sagt auch mal, jetzt Politiker, jetzt müsst ihr doch mal, also irgendein oberer Richter, irgendein Schiedsgericht muss ihm doch jetzt Recht geben. Also müsste ich ihm das wieder ausreden, oder?
Haben wir erst mal das hören können? Ja? Also es ist... Ja, ihr müsst einmal einig werden. Also der Einwand war gewesen, aber sowas richtet sich doch an wen? An eine höhere Instanz, in der Regel an den Staat, der den Menschen diesen berechtigten Anspruch dann verwirklichen, durchsetzen soll. Von dem Unternehmer, das war die Behauptung, da ist der Mensch quasi schon geheilt, dass der den Dank nicht abstattet, dass der Pflicht nicht gehorcht, das ist schon klar. Ich möchte immer noch den einen Punkt in Erinnerung behalten oder festhalten dran. So klar ist es nicht. Wer so klagt, so wird es einem gedankt. Der meint schon, der Unternehmer hätte eigentlich die Pflicht. Wenn er dann an den Staat denkt, dann sagt er, der Staat soll mir helfen, dass das, was die Pflicht des Unternehmers wäre, der Unternehmer auch von oben gesagt kriegt, dass es wirklich seine Pflicht ist, dass er auch muss. Aber wer so denkt, denkt erstmal, die lassen einfach... Ja, ganze Sätze bitte. Also wer so denkt, denkt schon erst einmal, dass der Unternehmer diese Pflicht hätte und gibt den Gedanken nicht auf. Erster Satz, zweiter Satz. Und das ist überhaupt der Gehalt, dass man den Interessensgegensatz dann doch als eine Form von Kooperation, von Gemeinschaftlichkeit, von Zusammenwirken auffasst. Und dass man es nicht aufgeben will. In einer anderen Fassung, diese Sorte ist in der Schwebe halten, von der ich gerade geredet habe. Diese Sorte ist in der Schwebe halten, das ist überhaupt das, du kriegst von den Leuten nicht ums Verrecken ein einfaches Bekenntnis zum sich Ausschließen der Interessen. Ganz ohne Moral, ganz ohne zu sagen, die Unternehmer sind Bestien, Bösewichte. Nein, die haben halt ein Interesse, das verträgt sich mit dem unseren nicht und unseres verträgt sich mit ihrem nicht, eins muss weg. Das kriegst du nicht. Und deswegen ist es schon ernst gemeint, ja, die Leute glauben an einen Gemeinschaftsauftrag der Wirtschaft. Und wenn sie daran nicht mehr glauben würden, dann würden sie auch nicht an den Staat appellieren, der soll ihnen diese an und für sich gültige Sache auch beschaffen, denn irgendwer, der Unternehmer nämlich, erfüllt nicht, was von seiner Seite zu erwarten gewesen wäre. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte, nimmst du mir das Wort aus dem Mund, nämlich, das ist das letzte Wort des Moralisten. Diese Entdeckung, dass es das Gute in der Wirklichkeit nicht gibt, ist ein einziger Ruf nach der Staatsgewalt. Jetzt dreht sich alles rum. Jetzt kommen die Leute wegen ihrem moralischen Missverständnis der Ordnung, werden sie zu Fanatikern der Macht, die ihnen diese Verhältnisse eingebrockt hat. Mit all dem, was sie als Negativen erleben, gehen sie immer wieder an die Macht ran und sagen, die soll doch endlich die Pflichtgemäßheit des Handelns aller Beteiligten durchsetzen, denn von selber tun die es ja nicht. Insofern ist das Bewusstsein der Pflicht, das Bewusstsein, dass das eigene Interesse beschränkt gehört, aber auch das Interesse anderer beschränkt gehört, und dann hätten sie alle miteinander ihren Platz. Das ist ein Bewusstsein der Notwendigkeit der Beschränkung von oben, das überhaupt nicht zu überbieten ist.
Also meines Erachtens ist es so, dass diese Unverbesserlichkeit des Moralisten, der ständig scheitert und dann aber seine Forderung immer erneuert, na, daran liegt, dass er einmal die kapitalistischen Gesetze nicht kennt und dass er auch den Staat falsch einschätzt. Aber dann ist doch eigentlich nicht das Problem dieses Moralismus, der dem zugrunde liegt, sondern die Unkenntnis von politischer Ökonomie. Aber nicht die moralische Haltung ist ja eigentlich nicht falsch. Die verlangt nach Allgemeinheit.
Der letzte Satz geht jetzt viel weiter als alles andere. Die moralische Haltung wäre nicht falsch, sondern sie wäre bloß gepaart mit Unkenntnis über die Wirtschaftsweise.
Ja, also das ist der Unterschied, ob ich sage, Kant, das ist alles Quark, oder sage, Kant, mit dem kann ich mein moralisches Bewusstsein verschärfen und auch genau erfassen. Und wenn ich aber dieses Wissen paare mit Kenntnissen aus der politischen Ökonomie und auch Staatskenntnisse, dann liege ich eben besser. Und da brauche ich nicht unbedingt den Kant irgendwie zum Teufel jagen, sondern das schließt sich eben nicht aus.
War das zu hören? Also, das Argument war jetzt gewesen, wenn Leute so wie geschildert an Vorstellungen einer Pflicht der Unternehmer, eines Sollens festhalten, von dem sie immer erfahren, dass es nicht eingehalten wird, dann wäre das natürlich verkehrt, aber dann käme es daher, dass die keine Ahnung von politischer Ökonomie haben, dass sie sich die kapitalistischen Interessen und ihr Verhältnis zueinander nicht ordentlich erklärt haben. Und dann käme es nicht daher, dass sie in den Kategorien der Moral denken und auf die Allgemeinheit oder Verallgemeinerbarkeit ihrer Interessen im Lichte des Gemeinwesens zielen. Ja, so etwa, das war der Einwand. Sie würden doch keinen Fehler machen, und deswegen sollte man auch nicht den Kant so kritisieren oder den Kant verwerfen oder sagen, schmeiß den Kant weg, sondern es käme darauf an, dass man mit dem kategorischen Imperativ im Hinterkopf politische Ökonomie studiert und dann sich klar macht, dass, sagen wir mal den Zusammenschluss beider, dass nur eine sozialistische Arbeitsteilung das Gesetz handle immer so, dass du wollen kannst, dass deine Handlung allgemeines Gesetz sei, dass das nur in einer sozialistischen Arbeitsteilung hieb- und stichfest erfüllt wird. So etwa, ja? Ich stelle mir erstmal vor, dass das ein Knackpunkt ist und dass das eine längere Kontroverse abgeben kann, der Einwand. Ich fange mal mit was Einfachen an, nämlich das Problem ist doch nicht ein Nichtwissen, sondern wenn, dann hat man mit der moralischen Erklärung eine Alternative zum Wissen. Man hat mit der moralischen Erklärung, der Unternehmer verletzt seine Pflicht, seine Fürsorgepflicht für die Arbeitskräfte. Damit hat man eine Erklärung. Und weil man sie damit hat, hat man auch gar kein Bedürfnis, die Natur des Unternehmerinteresses und seinen Gang zu studieren, weil diese Frage schon beantwortet ist, nämlich durch die moralische Erklärung. da liegt eine Pflichtverletzung vor und man glaubt, er hätte eine Fürsorgepflicht für die Leute. Du kämpfst, wenn du Menschen die politische Ökonomie erklären willst, du kämpfst dagegen, dass du einfach auf eine Situation stößt, wo nirgendwo ein Erklärungsbedürfnis vorliegt, weil alle ihre Erklärung schon haben. Eine verkehrte halt. Also das war mal das allererste. Es ist ohnehin auch wissenschaftlich immer schlecht zu sagen, irgendetwas ist kritikabel oder mangelhaft, weil was anderes fehlt. Ja, also weil die politische Ökonomie fehlt. Es ist immer schlecht, weil dann könnte man ja sagen, na, wenn es für sich nicht schlecht ist, dann ist es gut und das andere tun wir halt dazu. Das liegt aber eben nicht vor, meiner Auffassung nach. Also ich will dafür argumentieren oder dafür eintreten, das moralische Weltbild, die moralische Weltanschauung ist ein Ersatz für die Erklärung der Natur der Interessen und ist auch eine Abwehr aller Erklärungsversuche. Und deswegen schon, also ist es nicht gut, das so zu fassen, dann nehmen wir doch das moralische Denken und geben ein bisschen Politökonomie dazu und dann ist doch alles bestens. Also so, wenn wir den Einwand mal da so weit auffassen, ja. Also das wäre die eine Ecke, ja. Gehen wir noch auf, ja, aber die andere, da habe ich eigentlich vorhin schon genug dazu gesagt, die moralischen Pflichten für sich, also auch der kategorische Imperativ. Mach den anderen nie nur zum Mittel, lass ihn auch irgendwie als Zweck bestehen. Was daraus wirklich genau folgt, ist unklar. Selbstverständlich Sklavenhalterei ist dadurch ausgeschlossen. Also man merkt, es ist eine Moral der bürgerlichen Gesellschaft. Aber sonst, was ist denn sonst ausgeschlossen? Nie ganz als Mittel, auch zum Zweck. Sind Minijobs und Niedriglöhne eingeschlossen oder nicht eingeschlossen? Ist Hartz IV für welche, die gar nicht arbeiten, auch eine Weise, wie der andere irgendwie noch als Selbstzweck anerkannt wird? Oder ist es endgültig zu viel und er ist nur noch Mittel? Dem sei Unglück ist ja, dass er gar kein Mittel ist in dem Fall. Also, das ist die andere Ecke mit dem Kant und dem ganzen Verallgemeinern der Interessen. Es folgt aus dem Imperativ, verfolge nur verallgemeinerbare Interessen, aus dem folgt einfach nichts. Du kannst mit dem guten Willen nicht in die Welt und sagen, und deswegen mache ich das. Und vielleicht was Drittes noch, was wichtig ist. Viele Leute denken, ja Mensch, gut, du erklärst jetzt also bürgerliches Moralisieren und mit der Unterwerfungsmoral und der Doppelmoral und dem moralischen Weltbild, soweit es zum sich abfinden taugt, macht man ja alles gern mit. Aber irgendwo braucht es doch ein Motiv, wenn man schon aufruft, eine bessere Gesellschaft zu machen. Irgendwo braucht es doch dann auch einen Wert oder Werte oder Prinzipien. Und die brauchst du doch auch. Und dann gibt es immer wieder Argumentationen der Art, die sagen, quasi, wenn ich so rede, wie ich es jetzt hier heute Abend geredet habe, dann würde das vielleicht die Fehler der bürgerlichen Moral kritisieren, aber Moral an und für sich nicht. Und ich selber wäre der beste Beweis, denn das wäre ja auch eine Art Moral, wenn man den Kapitalismus verwirft, wenn man den Kapitalismus kritisiert und sagt, der wäre eine schlechte Wirtschaftsordnung. Da hätte ich ja auch Maßstäbe, auch Werte oder so. Vorsicht. So ist es noch gar nicht. Ich vertrete und ich brauche auch überhaupt keine hohen Orientierungen, um irgendwen davon zu überzeugen, dass die kapitalistische Wirtschaftsweise nicht gut ist. Da genügt es vollkommen, wenn man sich ihr Funktionieren, ihr inneres Gesetz, wie läuft der Laden, klar macht und die erkannte Sache mit seinem Interesse vergleicht. Da brauche ich keine hohen Orientierungen, da brauche ich keine eigenen Werte, da brauche ich keine quasi erst verpflichtende Gemeinschaft, aus der heraus ich dann sage, cool, das ist eine schlechte Wirtschaftsweise. Als auf die Probe, eine Probe drauf gemacht. Es ist ein reiner Sachstreit. In der Presse, in der Wirtschaftsdebatte, in den Gewerkschaften, wenn er denn geführt wird, wird er wahrscheinlich nicht geführt. Aber es wäre ein reiner Sachstreit zu fragen, liegt eigentlich Ausbeutung der Arbeitskräfte vor oder nicht? Wenn der Beweis geführt und anerkannt ist, es liegt Ausbeutung vor, dann gibt es niemanden, der dafür eintritt. Es kommt die Situation nicht auf, dass einer sagt, na, Ausbeutung hast schon, es stellt sich bloß die Frage, wie das zu bewerten sei. Das gibt es einfach nicht. Niemand sagt, natürlich beuten wir die Leute nach Strich und Faden aus, aber dagegen ist doch nichts einzuwenden, oder? Das gibt es nicht. Deswegen brauchen wir uns die Mühe auch gar nicht machen. Wir brauchen Maßstäbe, die die Ausbeutung mit deren Hilfe wir endlich in der Lage sind, die Ausbeutung zu verurteilen. Das brauchen wir alles gar nicht. Die ist verurteilt. Es ist bloß eine Sachfrage, ob sie es gibt oder nicht. Die VWL sagt, es liegt nicht vor. Die VWL sagt, der Markt findet raus, die Leute sind nicht mehr wert, als sie bezahlt kriegen. Und das merkt man ja, wer wenig bezahlt kriegt, ist offenbar wenig wert. So, haben die Recht oder haben die nicht Recht? Das ist die Frage, die gestellt und entschieden werden muss. Aber die Frage, natürlich werden die Leute ausgebeutet wie der Teufel, aber das könnte ja gut oder das könnte schlecht sein. Die Frage brauchen wir uns nicht vorlegen, die gibt es nicht. Insofern, die erkannte Sache mit dem Interesse vergleichen, das ist in Ordnung und ist absolut hinreichend. Andere Story an der Stelle. Es gibt von dem Max Horkheimer. Und wenn es Wortmeldungen gibt, ist auch okay. Also, das war, glaube ich, ein Feuerzeug und ging jetzt nicht. Wenn es Max Horkheimer sagt, und das ist so ein Argument der Art, ja, wie jetzt gerade in die Diskussion gebracht. Max Horkheimer sagt, wenn erst einmal die philosophische Grundlage für die Demokratie dahin ist, dann gibt es keine Weise mehr, eine Diktatur zu verurteilen, es sei denn, man ist nicht ihr Nutznießer. Ja, nochmal der Satz, damit ihn jeder mal geistig vor Augen hat. Wenn die philosophische Grundlage der Demokratie erstmal dahin ist, gibt es keinen Weg mehr, eine Diktatur, und sei sie noch so schlecht und menschenfeindlich, zu verurteilen, es sei denn, man ist nicht ihr Nutznießer. Was verlangt Horkheimer? Horkheimer verlangt Gesichtspunkte, mit denen man eine Diktatur verurteilt, auch dann, wenn man der Diktator ist. Und Horkheimer findet die Diktatur nicht gut kritisiert, solange sie nicht so kritisiert ist, dass auch der Diktator gegen sie ist. Der möchte eines auf keinen Fall gelten lassen, dass antagonistische Interessen aufeinandertreffen und die Untergebutterten sagen, wir spielen das Spiel nicht mehr mit. Wir lassen das mit uns nicht mehr machen. Das will er auf keinen Fall als gute Meinungsbildung gelten lassen. Da merkt man, der denkt sich, es braucht erst eine Vorstellung vom verpflichtenden Allgemeinen. Es braucht eine Vorstellung von sowas wie einem guten Staat. Und von dem aus kann man dann, darf man dann, muss dann aber auch jeder Staatsbürger eine Ausbeutungsordnung verwerfen. Aber dass die Ausgebeuteten die Ausbeutungsordnung verwerfen, das würde eher quasi wie, na, das ist gerade so ein Egoismus wie der jetzt schon herrscht, halt von den anderen. Das habe ich jetzt erzählt, um mich davon abzugrenzen und zu sagen, nein, diese Art Überlegungen finde ich verkehrt. Es gibt kein gemeinsames Interesse, das über Ausbeuter und Ausgebeuteten steht. Es gibt nichts Gemeinsames, auf das man die beiden verpflichten sollte oder kann. Na, dann soll man halt zugeben, dass ein Antagonismus vorliegt und dann soll halt die große Masse derer, die die schlechte Rolle in diesem Laden spielen, dann soll die große Masse derer halt sagen, dieses Spiel gefällt uns nicht mehr, wir wollen ein anderes Spiel. Ja, neue Karten. Das ist genug. Noch anders gesagt. Die erkannte Sache am Interesse zu messen, ist da Das ist die betätigte praktische Vernunft, wenn man so mit den Vokabeln der Philosophen reden will. Das ist praktische Vernunft. Die erkannte Sache mit dem Interesse vergleichen, am eigenen Interesse messen. Irrig ist es. Und dumm, die unerkannte Sache am eigenen Interesse zu messen. Das findet laufend statt. Also so nach dem Muster. Das ist jetzt ein Vortrag und jemand kommt und sagt, naja, der Unterhaltungswert war mäßig. Na, so jemand muss man sagen, ja guter Mann, darum ging es halt auch nicht. Du musst dich bei einem Vortrag schon auf das beziehen, worum es dort geht. Und wenn du kritisieren willst, musst du sagen, die Argumente haben nichts getaucht, der hat nicht recht gehabt, der hat am Stuss geredet. Das sind Sachen, die kann man verstehen. Das ist eine berechtigte Bezugnahme auf sowas. Aber zu sagen, es gab Musik, hat es gegeben, keine Dias wurden gezeigt und auch sonst war keine Unterhaltung. Ja, das passt halt nicht zu dieser Sorte Unternehmung. Und wenn Leute, erzähle ich auch gern die Geschichte, man hat halt auch bloß einen begrenzten Schatz von so Beispielen. Wenn Leute in einen Krieg ziehen und aus dem Krieg zurückkommen und sagen, so kameradschaftlich wie im Krieg ist nie sonst zugange. Dann ist es auch eine Weise, wie sie die unerkannte Sache auf ihr Interesse beziehen und sagen, der Krieg hat auch sein Gutes gehabt, denn so eine Gemeinschaftlichkeit von Menschen, das gibt es also im Alltag wirklich nicht. Den Krieg auf was beziehen, worum es im Krieg überhaupt nicht gegangen ist und daran und dann darüber eine Meinungsbildung über die Sache produzieren, das ist dumm. Aber die erkannte Sache aufs Interesse beziehen, das ist das das ist das praktisch Vernünftigste, was es überhaupt gibt. Also, ich bin mit meiner Gliederung durch. Ich habe noch so ein paar Nachträge zu machen, die kann ich machen oder auch lassen. Jetzt ist erstmal Raum für Redebeiträge und Einwände und Nachfragen, was auch immer. Und ich bin zufrieden, wenn es Meldungen gibt.
Ich habe noch eine Frage. Ne? Und zwar ist es ja so, dass die Sache, um die es geht, zum Beispiel Kapitalismus, politische Ökonomie, gibt es ja einzelne
so laut Leute. So laut es geht, ich muss ja dann eh nochmal sagen. Aber
dann gibt's ja einzelne Leute, die haben das verstanden. Sie zum Beispiel. Ja? Und da ist aber noch ein weiterer Kampf, um dieses Wissen allgemein zur Verfügung zu stellen, um allgemeine Lösungen zu ermöglichen. Über dieses Wissen, was ist denn das anderes als Moral? Diese Haltung, sich hinzusetzen, Marx zu lesen, Vorträge zu halten, beharrlich an der Sache zu bleiben, obwohl sie an der Minderzahl sind, diese Haltung ist eminent moralisch und ohne die geht es überhaupt nicht.
Interesse.
Ich sage es vielleicht nochmal laut, damit alle auf dem Stand sind und man dann auch Redebeiträge, sei es dazu, sei es anderer, in Beziehung setzen kann. Also das Argument war, sowas einsehen über die kapitalistische Gesellschaft, wie ich es vortrage, ist eine Sache, aber das unter die Leute zu bringen und beharrlich, und setzen wir es mit Berechtigung hinzu und ohne Erfolg, über Jahrzehnte. Und immer weiterzumachen damit und an der Sache dran zu bleiben, das wäre doch ein echtes Vorbild an moralischer Haltung. Das war eigentlich der Beitrag. Ja? Also ist jetzt gehört worden, jetzt. Bitte, jetzt.
Ja, der Begriff Moral an sich, den würde ich auch nochmal ein bisschen konkreter untersuchen wollen, vielleicht mal das machen, weiß ich nicht. Also klar, die herrschende Moral ist die Moral der Herrschenden und so weiter, das war ja abgehandelt. Also Moral ist immer systembezogen, gesellschaftsbezogen, aber es sollte ja eigentlich auch nochmal innerhalb der Gesellschaften, denke ich mal, in verschiedenen Schichten, Klassen, verschiedene Vorstellungen von Moral geben. Ja, Moral, Ethik, Ideal, das ist mal so ein bisschen im Zusammenhang zu sehen. Hat man ja früher mal von der proletarischen Moral gesprochen. Du sprichst jetzt nur von der bürgerlichen Moral. Faschismus Katholizismus oder was weiß ich, sagt man eine kleinbürgerliche Moral nach, ein Katholizismus und was weiß ich noch alles. Da gibt es ja auch Leute, die behaupten, wir leben in einer postmaterialistischen, postmodernen Gesellschaft, wo es das alles überhaupt gar nicht mehr gibt, keine Moral, gar nichts mehr. Das ist dann auch noch die Fragestellung. Ne? Also für mich ist schon nochmal auch wichtig zu wissen, gibt es für euch eine materialistische Moral und eine idealistische Moral oder gibt es das auch gar nicht? Und also für mich ist eigentlich mehr das der Hintergrund, sozusagen zu definieren, weil jetzt den Moralbegriff allgemein sozusagen, hast du ja schon gemacht, aber es erklärt ja noch nicht die Widersprüche in der Gesellschaft der Träger der verschiedenen Funktionen und der Individuen und der Klassen und der Schichten. Das heißt, gibt es eine sogenannte proletarische Moral, das hat es ja mal gegeben, angeblich, gibt es vielleicht noch. Oder gibt es jetzt nur noch eine total bürgerliche Moral und sonst gar nichts mehr? Oder ja, diese, vielleicht wollte da ein bisschen auch weiter. Die ist ja auch jetzt systemunabhängig, sage ich mal. Oder war zumindest mal so angelegt. Oder ist zumindest, verstehe ich das so, erstmal, dass eine proletarische Moral ist erstmal unabhängig vom System und auch von der Gesellschaft. Das ist auch eine Haltung, eine Erkenntnis und eine Haltung.
Was ist das?
Ja, dass ich gegen bestimmte Aufstellungsverhältnisse bin, ob es jetzt Faschismus, Stalinismus, Feudalismus, Diktatur, Demokratie oder sogenannte Staat, also der Staatsfetischismus und so weiter. Das wurde ja schon angesprochen, ganz gut, ich denke mal. Aber ich denke, du willst ja nicht rauf auf diese ganze anti-autoritäre Schiene. Hast du ein bisschen angedeutet mit der Frankfurter Schule. Das kann es ja wohl nicht sein. Also die Frage ist für mich, gibt es nur den Moralbegriff des Bürgertums, des Kapitalismus für dich, oder gibt es auch einen anderen Moralbegriff, der dem entgegensteht? In Anführungszeichen.
Also, erstmal, soweit ich die Sache kenne, ist moralisches Denken, das, was ich heute erzählt habe, das gibt es erstens heute wirklich, es gibt die proletarische Moral, die es halt gegeben hat, wie es eine KP und eine Klasse, die sich da abgetrennt hat, irgendwie, die sich als Klasse, als gegen den Laden, gegen die Ordnung stehende Klasse gewusst hat. Da gab es sowas vielleicht mal, aber das gibt es heute nicht mehr. Also das ist das eine, das gibt es nicht mehr. Das zweite, was ist denn das eigentlich, was es da gab und nicht mehr gibt? Das hat erstmal dem Formalismus nach sehr viel mit dem zu tun, was ich heute erzählt habe. Der Formalismus ist durchaus dasselbe. Da wird der einzelne Proletarier angesprochen auf seine Pflicht gegenüber der Klasse. Da wird Solidarität eingeklagt. Ja, und Solidarität einklagen heißt immer anerkennen, dass das Konkurrenzinteresse des Proletariers, sich bei der Firma zu bewerben, besser zu arbeiten als der Nebenmann, dass das gegen die gemeinschaftlichen Interessen steht. Dass er also Verzicht tun muss auf seine materiellen, auf seine bürgerlichen Interessen, damit er den Zusammenhalt mit seinen Klassenkameraden, Klassengenossen, damit er den Zusammenhalt aufrecht erhält, den er sich eigentlich vom Standpunkt seiner materiellen Interessen aus nicht leisten kann. Also wer von proletarischer Moral redet, redet auch von Moral im Gegensatz zum Interesse. Der redet davon, dass die Proletarier eben, dass es Proletarierpflichten gab. Und wer so redet, der mag eben auch nicht einfach den Leuten empfehlen, prüf die Welt an deinem Interesse und erteil ihr eine Absage, wenn du drauf kommst, die ist systematisch für dein Interesse nicht geschaffen. Und dann mach es zu deinem Interesse, dir eine Welt zu schaffen, die zu deinem Lebensbedürfnis passt. Sondern die möchte die Proletarier an ihre Klassenpflichten oder an die historischen Pflichten, ja, die Arbeiterklasse hatte doch im Lichte der alten Sozialisten hatte doch eine historische Pflicht. Das sind die Proletarier glatt auf ihre, also das sind die wie im Gegensatz zu ihren materiellen Interessen als Verantwortungsträger einer hohen Sache angesprochen worden. Der Formalismus ist ganz ähnlich, wie man als Staatsbürger im Gegensatz zu seinem bürgerlichen Privatinteresse angesprochen wird. Und das Verhältnis war grundsätzlich schon verkehrt. Das waren diese Staatssozialisten, die das unter die Leute gebracht haben. So haben die geworben. Proletarier, gib dich her für die Zukunft. opfer dich für die gute Sache, die ohne dich auch schon unterwegs ist, bis hin zu schließ dich der guten Sache an, weil die ist der Trend der Zeit. Aber immerzu im Ton, die Proletarier sollten Pflichten erfüllen. Und das ist selber schon der Fehler. Der Fehler, der sich dann auch in einer totalen Opfermoral unter denen einerseits und in einem Hochhalten des verpflichtenden Allgemeinen, eben des Staats, des sozialistischen Staats, dann auch gerecht hat. Also es ist selber eine Form von Staatsidealismus, wenn man die Leute auf was Höheres als ihre wohlverstandenen, vernünftigen Interessen zu verpflichten versucht.
Ja, aber es gibt trotzdem eine materialistische Moral, auch im Gegensatz zur idealistischen Moral, weil sonst landen wir ja wieder beim Individualismus und beim Liberalismus. Das wäre dann...
Das ist eine materialistische Moral.
Ja, die eben anti-idealistisch ist, ganz einfach.
Ah, dann wollen wir mal, und die idealistische, die ist die antimaterialistische. Ja, jetzt wissen wir ja, was es sind.
Das ist doch Individualismus und so weiter, Egoismus, Liberalismus. Also, das Gegenteil sollte ja mal der Sozialismus sein, denke ich immer noch. Also, oder ist Moral, also schlichtweg neutral? Das kannst du auch, also, die ist weder materialistisch noch idealistisch, die ist neutral, die auch nicht.
Nein,
noch,
ich.
Also, sie ist nur noch bürgerlich, das kann ja irgendwie auch nicht so ganz
doch
sein,
was
die Welt angeht. Weltweit, jetzt global, lokal.
Ich wollte sagen, moralisches Denken, so wie wir es kennen, so wie wir hier drauf treffen, was bei den alten Indern vor 1000 Jahren war, muss uns nicht interessieren. So wie wir es kennen, ist die illusorische Gemeinschaftlichkeit bürgerlicher Konkurrenzsubjekte.
Auch im Islam, in dieser Bewegung, also diese radikale Muslime.
Auch im Islam ist es soweit, aber wie gesagt, ich will eigentlich nicht über andere reden. Was will ich denn mit dem Islam? Nein, das ist offensichtlich nicht die bürgerliche Moral. Ja Gott, man merkt doch, die haben die Idee der freien Rechtsperson, haben die nicht. Es ist nicht denen ihr Ding. Ja, da haben sie halt mehr verpflichtende Familienverhältnisse, die sie für den Garant des Guten halten. Andere Inhalte, aber die Vorstellungen eines verpflichtenden Allgemeinen, dem der Einzelne sich zu unterstellen hat, das haben die durchaus auch. Jetzt haben wir immer noch den Prüfstein, auf den da nichts gesagt worden ist vorhin.
Selber eminent
Moralist. Selber Moralist, ja. Ja? Was ist eigentlich überhaupt der Hebel dafür? Es ist der Gedanke, mit dem, was du machst, verdient man ja nichts. Es ist kein Mittel des materiellen Interesses. Und eins stimmt ja, es ist kein Mittel des bürgerlichen materiellen Interesses, ganz sicher nicht. Es ist halt der höhere, wir nehmen uns halt ein wenig was raus. Wir nehmen uns raus, das Urteil, das wir über die Welt haben, weil wir es für gut begründet halten, weil wir meinen, wir haben uns das gut überlegt. Wir nehmen uns das raus, das zu unserer Sache zu machen. Damit sind wir nicht in irgendeiner, im Interesse der Zukunft oder im Interesse der armen Menschen auf den Arbeitsämtern und nicht im Interesse von irgendwem unterwegs, sondern im Interesse der eigenen Freiheit. Wir bilden uns unsere Meinung, ob das eine Dummheit ist, und wir entscheiden, ob wir uns dieser Dummheit zur Verfügung stellen wollen oder ob wir gegen sie anarbeiten wollen. Das ist alles. Da ist nichts Höheres zu suchen. Ja, ich weiß schon, es gab es bei den Marxisten viel, also DKP-Marxismus und so weiter. Da gab es viel. Sie haben eine Mission. Oder auch, sie sprechen im Namen der Unterdrückten. Ja, das ist immer die Tour, von einem ein Allgemeines zu behaupten, von dem er selber der Vertreter wäre. Nichts davon ist der Fall. Wir stehen so allein, wie wir stehen. Und uns glaubt nur, wer das selber sich zu seiner eigenen Auffassung macht. Und der steht dann wieder bloß für sich. Und nicht für die Geschichte oder für die, wie gesagt, für die Armen oder für die Schwachen. Alles nichts. Jeder für sich, und er kommt zum Urteil, das tut uns nicht gut und es tut anderen auch nicht gut. Und weil es denen nicht gut tut, haben sie in ihren eigenen Interessen durchaus einen Grund, sich unsere Überlegungen auch zu machen. Dass sie mit ihrem moralischen Bewusstsein eine geharnischte Abwehr gegen unsere Überlegungen haben, das erleben wir dauernd. Also, dass wir eigentlich an nichts anderem als an der Moral so arg abprallen. An diesem festen Glauben, mein Interesse hat doch hier ein Plätzchen. Ich darf doch, es kann doch nicht sein. Na, sagen wir mal, dass Millionen Arbeitslose einfach so weggesteckt werden. Dieser Glaube, das ist das große Bollwerk gegen ein ganz rationelles, worum geht es denn eigentlich? Also nochmal, das mit, was ich da mache oder Leute wie ich da machen und wenn wir das sagen oder schreiben, das hat alles nichts zu tun mit, wir würden uns in irgendeiner wertvollen Pflicht sehen. Es hängt halt ein bisschen am Inhalt der Interessen. Du gehst in ein philosophisches Pro-Seminar, ja? Und dann wirst du traktiert mit Argumenten des Kalibers. Der eine will die Musik laut aufdrehen, der andere will seine Ruhe haben. Oder umgekehrt. Eine blinde Frau steht an der Straßenkreuzung. Willst du sie in die Straße stoßen oder willst du sie drüber leiten? Ja, das sind... Eigentlich sind es lauter konstruierte Fangsituationen. Oder drei Menschen sind auf dem Floß und verhungern, einer muss gefressen werden, damit die anderen zwei überleben. Ist das vertretbar oder nicht?
Das heißt, diese Situationen existieren eigentlich gar nicht.
Ich wollte erst mal sagen, naja, das mit der blinden Frau kann ohne weiteres existieren. Das wollte ich jetzt nicht gleich sagen. Übrigens auch das mit der lauten Musik und leisen Musik. Ich wollte nicht sagen, die existieren nicht. Ich wollte erst mal sagen, das ist mutwillig rausgesucht, um den Gedanken, den ich heute ganz früh mal erläutert habe, also früh im Vortrag erläutert habe, nämlich man sucht sich Beispiele, wo man eine selbstverständliche Gegensätzlichkeit, eine natürliche Gegensätzlichkeit der Interessen quasi vorzeigen kann. Sagen kann, so bitte, da sind sie doch die gegensätzlichen Interessen, welches soll zum Zuge kommen deiner Meinung nach, welches nicht. Ich wollte gern sagen, wenn sie gegensätzlich sind, sich also wirklich ausschließen, dann gibt es da nichts zu lösen. Das eine wird untergebuddert und das andere kommt zum Zuge. Was anderes gibt es da nicht. Insofern, wenn es also an Mitteln krankt, ja, sagen wir mal, es gibt bloß ein Brot und zwei Leute sollen satt werden. Das kann man bloß durch Produktion lösen, das Problem. Du kannst das Brot halbieren und beide werden nicht satt. Ja, ist ja klar. Wenn du das Problem lösen willst, das geht bloß durch Produktion, da muss mehr Brot her. Was anders ist der Fall mit der lauten Musik. Entweder auch da können wir sagen, und das dürfen wir übrigens auch lang sagen, na komm, solange die Leute in so furchtbar kleinen Wohnungen zusammengepfercht sind, gehen sie sich halt auf die Nerven. Da wird also dann durchaus aus der Enge der Lebensverhältnisse entstehen Konflikte. Die müssten nicht sein. Also das lässt sich auch beseitigen, natürlich nicht in dem Augenblick. Drittens, das Beispiel mit dem Floß ist echt mutwillig konstruiert. Ne? Echt mutwillig konstruiert, weil man den Menschen ins moralische Dilemma jagen will, damit er zugibt, hier ist ein moralisches Dilemma und er weiß auch nicht, wie das zu lösen wäre. Viertens, mein erster Satz. Es kommt halt ein bisschen auf den Inhalt der Interessen an. Wenn die Natur der Interessen, die im Gegensatz stehen, etwa so heißt, mach du die Arbeit, ich genieße die Früchte. Und der andere soll sagen, und ich mache jetzt die Arbeit und du genießt die Früchte. bei dem Interessengegensatz habe ich kein großes Problem zu entscheiden, für welches Interesse ich bin und für welches nicht. Ich brauche übrigens auch gar nicht groß selber entscheiden. Ich brauche ja bloß den vielen Leuten erzählen, die die Arbeit machen müssen, wie sie das finden. Die müssen es doch bloß mit ihrem Interesse vergleichen. Ich will doch gar nicht, ich muss doch gar nicht den Richter spielen. Der Unternehmer ist böse, der Arbeitnehmer ist gut. Mir ist es gleichgültig, ob die gut sind. Übrigens, sie sind beide gut und beide böse. Das gehört zur bürgerlichen Gesellschaft dazu. Jeder betätigt ein erlaubtes Interesse. Insofern sind sie gut. Jeder betätigt selbstverständlich sein Interesse so gut er kann gegen den anderen. Insofern sind sie böse. Selbstverständlich, aber darum kümmere ich mich gar nicht. Das ist nicht mein Feld. Ich will sagen, ich brauche doch bloß den Leuten die Frage vorlegen, willst du gern dein Leben lang die Arbeit machen, damit andere die Früchte genießen? Und das sollen sie halt selber entscheiden, die Leute, was sie wollen. Ist klar. Die Frage, wie mache ich den Richter zwischen zwei Interessen, die Frage brauche ich überhaupt nicht zu beantworten. Ich will den Richter gar nicht machen. Ich will bloß anderen Leuten die Frage vorlegen, ob sie die Rolle haben wollen, die sie spielen. Vorausgesetzt, sie überblicken erstmal wirklich, worin die Rolle besteht. Und Letzteres ist nicht so gängig. Also das wäre da der Beitrag. Oder der Versuch einer Antwort. Vielleicht ist das noch ungenügend, dann musst du dich halt nochmal rühren. Gut, ich habe noch zwei Sachen nachzutragen. Wenn es jetzt keine Wortmeldungen gerade gibt, dann mache ich das noch extra. Erstens. In der bürgerlichen Gesellschaft gibt es, gerade weil die Menschen moralisch sind und Moral in dieser komischen Geschichte besteht, von der jetzt die ganze Zeit die Rede war, in diesem rechten Messen, das Messen der eigenen und fremder Interessen an einer höheren Pflicht. Und immer wieder festzustellen, kein Schwein kümmert sich drum. Deswegen schafft sich die bürgerliche Welt extra Felder, in denen es wirklich nur um die Moral geht. Alles, was unter Charity fällt. Wohltätigkeit, Mildtätigkeit. Das sind Aktionen, die haben gar keinen anderen Zweck. Also da geht es dann wirklich nicht mehr um Privatinteressen und ihr Bemäntelung. Manchmal geht es sogar da noch drum, ja, also dass irgendeine große Firma dann auch noch damit angibt, wie viel sie spendiert. Also als Goodwill und als Werbung für sich. Aber das ist der Unterpunkt. An und für sich, wenn ein Tsunami ist und alle Deutschen Geld spenden und da wirklich große Summen zustande kommen, dann sucht sich diese Gesellschaft Felder, in denen sie den Glauben daran, dass sie doch eine Gemeinschaft ist, was ja im Alltag der Konkurrenz immer widerlegt wird durch den Gegensatz der Interessen, wo sie den Glauben daran, dass sie eine Gemeinschaft ist, dass sie doch ein Gemeinschaftswerk haben, dass sie doch füreinander da sind, wo sie den Glauben extra und außerhalb der Welt der Konkurrenz betätigen. Es verhält sich dann auch zur Konkurrenz wie der Sonntag zum Werktag. Ja, früher war es ganz unmittelbar so. Da hat man am Sonntag was im Klingelbeutel in der Kirche geworfen und die ideelle Gemeinschaftlichkeit der Gläubigen betätigt. Und wochentags ist man seinem Gewerbe nachgegangen und hat natürlich rausgeschlagen, was rauszuschlagen geht. Der Alltag der Konkurrenz besteht darin, dass ich mein Interesse verfolge und damit das Interesse anderer begrenze und deren Erfolg vernichte. Der Sonntag der Gemeinschaftlichkeit besteht darin, dass man dann ja quasi es inszeniert, dass in der Konkurrenz oder dass die Konkurrenz doch nicht das letzte Wort ist. Diese Betätigung, wo jeder mal echt altruistisch ist, wo jeder mal mit seiner Aktivität nur für den anderen da ist, diese Betätigung hat ihren Zweck und ihren Wert in der Demonstration und Betätigung dieser Einstellung. Und das merkt man daran, dass die Wohltätigkeit gleichgültig ist gegen ihre Nützlichkeit. Ja, die Wohltätigkeit, die ist eine Geschichte, man hat doch gespendet, man tut doch was. die Frage, was bringt es denn eigentlich, wenn im afrikanischen Kontinent Millionen abschiffen, weil sie keine Mittel des Lebensunterhalts finden, weil sie AIDS haben und so weiter und so weiter. Wenn Millionen abschiffen und du baust in irgendeinem Eck einen Brunnen oder tausend legen zusammen und es wird ein Brunnen gebaut. Die Frage, was nützt es, wird zurückgewiesen. Die Leute sagen, ich weiß schon, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das ist von denen nicht das Argument, also bringt es das nicht. Sondern das ist das Argument, also ich, weil ich es weiß, darf man mir das nicht als Mangel meiner guten Tat vorrechnen. Also dieses Bedürfnis hat die bürgerliche Gesellschaft, gerade weil sie der gelebte Gegensatz der Interessen ist und weil sie auf der Basis schon selber immer Zweifel haben, ist das Gute bloß ein leerer Wahn. Machen Sie sich einfach selber zum Beweismittel und sagen, wenn ich das Gute betätige, dann ist bewiesen, dass es nicht bloß ein leerer Wahn ist. Und das Schöne ist, wenn die Menschen gerührt sind und weinen müssen, dann kommt es immer davon, dass sie dass ihr Glaube an das Gute, den sie in sich haben und von dem sie immer den Zweifel haben, ob es das überhaupt gibt, dass der Glaube ans Gute irgendwo eine Bestätigung findet. Ja, tatsächlich, andere sind auch gut. Und dann kommen die Tränen. Also das war der erste Punkt. Wohltätigkeit. Der zweite Punkt an der Stelle ist wichtig. Das ist nicht von mir aus oder von einem marxistischen Standpunkt aus das Plädoyer, seid hartherzig und helft keinem. Ja, das geht nochmal zurück auf den Ausgangspunkt mit wer die Moral kritisiert, ist nicht für ihr Gegenteil. Also, wir kritisieren an der bürgerlichen Gesellschaft, dass sie die Interessen des einen gegen die Interessen des anderen stellt, dass sie uns antagonistische Interessen aufnötigt, dass sie uns zum Konkurrieren um unseren Lebensunterhalt zwingt, dass sie uns in eine Lage bringt, wo man es sich leisten können muss, auf den anderen zu achten, und wo man es sich eigentlich nicht leisten kann, wo es immer ein Verlust an Eigeninteresse ist, wenn man es tut. Das ist eine Kritik, die wir an der Gesellschaft führen. Deswegen ist das nie so zu verstehen, dass man sagt, man soll nicht helfen. Ja, wenn man irgendwem schnell aus der Patsche helfen kann, warum denn nicht? Und gegen zufällige Not ist zufällige Hilfe auch das Richtige. Man muss sich darüber im Klaren sein. Ja, wenn einer, wo sind wir hier, in Frankfurt, also wenn einer nach Hanau mit der Bahn will und ihm fehlen 2 Euro und du gibst ihm 2 Euro, dem Menschen hast du geholfen. Der hat ein Problem, du hast die 2 Euro, ist die Sache erledigt. Gegen systematische Not hilft das nichts. Das ist unser Einwand gegen das Helfen. Gegen systematisch erzeugte, notwendige Armut ist Mildtätigkeit wirkungslos. Das ist die Kritik. Die Kritik ist nicht, dass sie quasi unmaterialistisch ist, weil man anstatt an sich zu denken, an andere denkt. Wenn wir in der Lage wären, die Armut der Welt auszukaufen, dann täten wir es doch. Es liegt bloß in der Natur der Gesellschaftsordnung, dass das denen, die hier dagegen sind, unmöglich gelingen kann. Also das ist nochmal wichtig, um es auch nochmal abzugrenzen gegen jetzt noch so ein Bildungsding. Ich habe vorhin mal den Nietzsche erwähnt und dann ist aber endgültig Schluss. Den Nietzsche vorhin erwähnt und gesagt, der war eigentlich ein heller Kopf, dem ist nämlich was aufgefallen an dem ganzen Moralisieren. Dem ist aufgefallen, dass wir das Moral einfach die Negation der Interessen ist. Und da hat er gesagt, sowas Knechtisches, sowas Niedriges, sowas sich selbst Verbiegendes, hat er schon lange nicht mehr gesehen. Wir sollen uns, wollen uns, müssen uns immer dazu auffordern, das, worum es uns geht, uns zu verbiegen. Sowas Alberns. Da hat er eben dann, habe ich ja vorhin erzählt, an andere Gesellschaften gedacht und gesagt, früher die Römer hatten das anders. Oder bei den Griechen war das nicht so. Jetzt hat er einen eigentümlichen Schluss draus gezogen. Hat er gesagt, so nach dem Muster jetzt mal Nietzsche-Diktion, der Löwe macht sich kein Gewissen draus, wenn er das Lamm reißt. merkt man was, der hat sich für die andere Seite entschieden. Der hat im bürgerlichen Interessensgegensatz gesagt, na warum bekennt man sich dann nicht zum Interessensgegensatz? Der hat den Interessensgegensatz sehr wohl gemerkt. Und er hat gemerkt, dass die Moral das obendrauf gesetzte Dementi der bloßen Gegensätzlichkeit ist. Das hat er bemerkt. Und sagt, das draufgesetzte Dementi der Gegensätzlichkeit ist doch heuchlerisch und unehrlich und außerdem, man verbiegt sich. Und er hat gesagt, wenn es unserer Natur ist, uns gegen andere durchzusetzen, na dann tun wir es doch, aber nicht mehr mit schlechtem Gewissen. Und dann bekennt er sich zu einer Herrenmoral, wie er eben auch sagt, dann bekennt er sich zum Durchsetzen auf Kosten anderer, ist dann eben das Leben ist ein Kampf, das Leben ist Durchsetzung, aber dann hören wir einfach auf, uns die Selbstvorwürfe zu machen, die das moralische Bewusstsein uns eigentlich abverlangt. Nach der Seite hin, muss man sagen, hat der Nietzsche was entdeckt und dann doch nicht den Übergang gemacht in das Überlegen, in was für Interessen treffen denn da aufeinander, sondern die hat er, genau wie die Moralisten, als natürlicherweise unversöhnlich einfach eingekauft und sich dann auf die Seite des Kampfes in der Durchsetzung und der Unterdrückung der Schwachen gestellt. Also, Kritik der Moral, wenn ich sie mache, soll nicht verstanden werden wie quasi ein Unterpunkt unter Nietzsche. Ja, das war jetzt nochmal das mit dem Nicht-Helfen-Dürfen und dem ganzen Zirkus. Das ist ein anderes Ding. Und deswegen habe ich den Nietzsche jetzt nochmal in Erwähnung gebracht. So, meinetwegen ist es jetzt fertig. Jetzt selbstverständlich, ich weiß nicht, dürfen wir noch länger bleiben? Wir dürften. Es ist jetzt aber schon 2,5 Stunden und es ist ja einiges gesagt worden. Also, wenn es Wortmeldungen gibt, jederzeit, wenn nicht, machen wir Schluss. Also es schaut so aus, als ob das Interesse befriedigt wäre.